Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben es geschafft, quasi. Also nicht, dass es anstrengend gewesen wäre bis hierhin, aber nach 82, je nach Team, mehr oder weniger angenehmen Saisonspielen, nach insgesamt 77 Playoff-Spielen, geht's endlich los. In der Nacht auf Freitag, NBA Finals, Dallas Mavericks gegen Boston Celtics, Jason Tatum gegen Luka Doncic, Kyrie Irving kehrt zurück nach Boston. Kristaps Porzingis spielt vielleicht auch nicht. Es wird unfassbar. Also wirklich. Und das heißt für uns natürlich, dass wir erstmal in die Glaskugel gucken. Was könnte passieren? Welche Matchups könnten interessant sein? Welche Superstars könnten Probleme bekommen? Welche weniger? Welche Defense ist gut? Welche ist noch ein bisschen besser? Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der niemals, auch vor den Feindes, aber erst recht vor den Feindes, niemals Unerleuchtete.
Ohne Fragen.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz simpel zum Start. Ich meine, normalerweise bist du ja die nordische Gelassenheit in Person, aber jetzt so als waschechter Kälte, trotzdem jetzt so langsam leicht nervös?
Ja, also ich bin gespannt, würde ich eher sagen, ist so das Hauptgefühl.
Ob Tatum endlich Basketball spielen lernt, meinst du? Oder?
Ja, genau, das ist das Hauptding. Nee, also ich glaube, Nervosität kommt dann vielleicht so ein bisschen, wenn es losgeht, aber also ich weiß zwar, dass das immer die Wahrnehmung ist, dass ich so der Ultra bin, aber ganz so extrem ist es ja eigentlich nicht. So, von daher, ich freue mich eigentlich auch in erster Linie auf eine gute Serie. Bin mal gespannt, wie es läuft. Ich finde, also bin ich auch mal gespannt, wie dir das jetzt über die letzten Tage gegangen ist. Aber mir fällt es irgendwie schwer, ein Gefühl dafür zu bekommen. Also auch was ich von der Serie erwarte. Es kann irgendwie in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und deswegen Grundnervosität, Grundanspannung irgendwie schon da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr schlafen kann, weil ich weiß, das geht ja bald eh los.
Du kannst ja bald nicht mehr schlafen, dann einfach
eben.
So per Terminkalender und so.
Ja.
Ja, mir geht es tatsächlich ein bisschen ähnlich, also was du gerade gemeint hast, ich schwank auch hin und her. Es ist halt einfach ganz cool, dass sich da jetzt zwei ziemlich konträre Stile irgendwie treffen, bei denen es halt dann irgendwie so ein bisschen drauf ankommt, wer dem anderen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser seine Schablone überstülpen kann, aber es ist spannend und aber mal gesetzt den Fall, die Celtics werden Meister. Zuckt der Mundwinkel nach oben? Oder?
Nee. Nee. Dann, ich werde dann ruhig in meinem Zimmer sitzen, wo ich das gucke, einmal vielleicht kurz die Faust ballen und dann denken, jetzt schreibe ich Previews für nächstes Jahr. So nach dem Motto. So, okay. Ungefähr, okay. So ungefähr wird das ablaufen. Nee, also, ich meine, wir hatten ja erst. Ist auch schon verrückt, dass es noch kein ganzes Jahr her ist, aber diese Basketball-Weltmeisterschaft, du erinnerst dich vielleicht.
Ah, ja, da war was, ja.
Da habe ich schon teilweise gequiekt vor Freude. Und ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei einem, ob das, also ob es dermaßen emotional jetzt auch werden würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber also ich würde mich natürlich freuen, so ist es nicht.
Okay. Ja, stimmt, aber es war, ich meine, gut, die Basketball-WM war natürlich auch extrem emotional.
Dabei. Ja.
Das war. Da kommen wir. Gut, ich meine, der Weg ist halt auch viel weiter. Sollten die Bulls irgendwann Champion werden, werde ich wahrscheinlich ähnlich emotional wie bei der Basketball-WM. Aber
ja, du bist ja offensichtlich auch ein kleines bisschen krasser, was das angeht. Was ja vollkommen okay ist. Aber
richtig.
Aber der Vorteil deswegen finden ist ja wir immer wieder einen Weg, über die Bulls zu sprechen, auch jetzt richtig. So quasi zum Anfang einer Finals-Preview.
Natürlich.
Weil, also
irgendwann nicht, sind sie nämlich auch wieder dabei. Irgendwann sind sie wieder dabei, weißt du?
Irgendwann bestimmt, ja.
Ja. Wenn ich dann in Rente bin oder so, sitze ich dann da auf meiner Veranda in meinem Schaukelstuhl und gucke an, wie Michael Jordans Urenkel die Wurst zur Meisterschaft wirft. Ihr habt ihr es zuerst gehört.
Also du gibst dir noch so 5-6 Jahre. Nein, okay. Dann
ja, also folgendes. Genau, wir sprechen über die Finals und wir machen jetzt keine ganz klassische Preview. Wir machen eine Mailbag-Preview, haben wir uns gedacht, weil wir können natürlich viel erzählen, aber wir wollen natürlich auch das erzählen, was euch interessiert. Und deshalb haben wir euch so ein bisschen gefragt, was ihr gerne wissen würdet von uns, wie wir gewisse Themen der Finals sehen. Getan haben wir das auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und als Dank gibt es theoretisch Mailbags auf Patreon. In dem Fall gab es jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an uns für die Finals-Preview. Und da ziemlich viele zusammengekommen sind, starten wir einfach direkt durch, nach diesem kleinen Vorgeplänkel. Stefan fragt mich, was denkt ihr, welcher Rollenspieler aus der hinteren Rotation könnte ein kleiner X-Faktor werden Oder denkt ihr, es wird überwiegend dadurch entschieden, welche Stars konstanter abliefern? Ist es Maxi Kleber?
Ich würde sagen, dass der auf jeden Fall da genannt werden muss aus Mass Perspektive, einfach weil er so ein bisschen eine andere Spielart personifiziert. Also ich meine, man kann ihn ja durchaus als Vierer einsetzen, neben einem der Bigs, aber man kann halt mit ihm auch, und das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon erfolgreich getan, halt ihn, also Smallball spielen, ihn auf die 5-6 setzen, beweglicher sein dadurch, einen weiteren Shooter auf den Court stellen und halt versuchen, so ein bisschen den Stil mehr mitzugehen, den Boston eigentlich spielt und halt auch so in Sachen Beweglichkeit da vielleicht ein kleines bisschen mehr mitzugehen. Ich glaube auch, dass, also wenn man so in der Vergangenheit an so ein paar Matchups zurückdenkt, die Mavs schon hatten, dann, wo er dann häufig auch mal der primäre Verteidiger für Leute wie Kawhi Leonard war oder Jimmy Butler, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er jetzt mal unabhängig von auf welcher Position er spielt, auch mal der designierte Verteidiger für Tatum sein könnte, um einfach mal zu sehen, wie sieht das aus. Dafür ist natürlich ein bisschen die Frage, wie fit, wie beweglich ist er gerade? Ist er voll belastbar? Aber deswegen würde ich schon sagen, dass er auf jeden Fall ein X-Faktor sein wird, auch im Sinne von, ist das eine der Serien, wo Maxi Kleber Dreier trifft oder nicht? Weil das ist ja durchaus, geht's ja sehr hin und her bei ihm, was so Quoten angeht von draußen. Man hat da schon echt krasse Serien gesehen und man hat auch durchaus ziemlich schlechte Serien gesehen, was das angeht. Und von daher glaube ich schon, dass er so ein bisschen eine sehr interessante Figur in dieser Serie sein könnte. Ich überlege gerade, wer jetzt bei den Mavs, ich hatte auch mir ihn aufgeschrieben. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt jemand wie Dante Exum, der in den Playoffs so ein bisschen weniger zu sehen war, ob der vielleicht nochmal so in dieser Serie vielleicht ein bisschen mehr Daseinsberechtigung hat, einfach um so das zusätzliche Ballhandling, was die Celtics halt haben, so ein bisschen mehr zu attackieren, weil das halt, also bei denen verteilt sich die Offense halt auf vier Flügelspieler eigentlich, die alle mit dem Ball relativ viel anfangen können. Und ob man da dann vielleicht so seine Pressure-Defense ein bisschen mehr gebrauchen kann als in den Serien zuvor. Aber ich würde schon sagen, dass der wichtigste Name Kleber ist.
Ich finde halt gerade, wenn wir uns die Defense der Mavs anschauen, wenn wir später noch intensiver drüber sprechen, aber dass halt Kleber sozusagen mehr Möglichkeiten gibt, die Celtics-Offense so ein bisschen zu spiegeln, beziehungsweise da stellt sich halt dann nicht die Frage, ja, was ist denn mit Lively's Rim Protection? Was meinst du, wenn Lively rausgezogen wird von Porzingis oder so? Sondern du weißt halt, bei Kleber weißt du, dass er halt so ein bisschen draußen verteidigen kann. Du hast ja auch angesprochen, dass er eventuell Tatum nehmen könnte und dann, dass du da halt so ein bisschen flexibler bist. Ich bin halt, für mich halt ist es auch interessant, ob Dallas das dann überhaupt will am Ende oder ob sie sagen, wir halten so oder wir sind so überzeugt von unserer Lösung, von unserem Spiel und das wird sich sicherlich auch dann im Laufe der Serie so ein bisschen anpassen, je nachdem, wie gut es funktioniert. Aber was halt da so, ob sie es von Anfang an auspacken, ob sie erstmal versuchen, ihr normales Ding durchzuziehen, um dann zu sehen, könnte ich mir jetzt tendenziell gut vorstellen, dass sie es so machen. Aber ja, also ich finde Kleber, finde ich da auch interessant, wie du sagst, halt der, ich glaube halt, ich könnte mir auch vorstellen, dass defensiv es alles so ganz okay aussieht, weil er ja diese Schulterverletzung hatte. Das heißt, dass er sich gut bewegen kann. Er muss jetzt nicht irgendwie er wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Konditionsarbeit gemacht haben, aber seine Beine sind da. Also er hat jetzt keine Knieverletzung gehabt oder irgendwas. Er hat Vertrauen in die Beine ist da. Aber dann ist halt umgekehrt die Frage, du hast den Dreier angesprochen, wie es dann da halt aussieht. Also ob er noch Probleme hat, ob die Bewegung sich für ihn gut anfühlt und was dann daraus wird. Also deshalb, für mich ist das schon irgendwie X-Faktor. Exum finde ich auch interessant, einfach weil aus den von dir angesprochenen Gründen. Hast du bei Boston jemanden? Oder ist es da wirklich, hängt da einfach wahnsinnig viel von Porzingis ab, der jetzt natürlich nicht am hinteren Ende der Rotation ist, aber ob er spielt oder nicht?
Also ich meine, das ist natürlich wichtiger. Und so, ich meine, in der Top 6 der Celtics sind halt Gottlob eigentlich keine klassischen Rollenspieler, sondern das sind ja alles Leute, die eigentlich da so ein bisschen drüber stehen. Und sie haben im Gegensatz zu eigentlich fast allen anderen Teams halt die Möglichkeit, immer 2 bis 3 dieser Top-Spieler immer drauf zu haben, weshalb so die Bank ein kleines bisschen weniger wichtig wird. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es da auch Spieler gibt, die dazu beitragen können, ob ein Spiel oder also wie die Spiele verlaufen. Da würde ich einerseits Sam Hauser sagen, der in diesen Playoffs bisher nur 33% seiner Dreier trifft. An Tagen, wo Boston Dreier trifft, ist Boston eigentlich nicht zu schlagen. Und deswegen glaube ich, wenn er halt das schafft, ein bisschen besseren Rhythmus wiederzufinden, und es schafft auch defensiv zu überleben, was die etwas größere Frage vielleicht ist, weil er, glaube ich, schon jemand ist, der von den Lukas dieser Welt wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest versucht wird zu attackieren, dann könnte das schon einen großen Unterschied machen. Und auch Xavier Tillman. Einfach, also gerade wenn man sagt, von Porzingis sehen wir vielleicht nicht ganz so die Version, die wir schon mal gesehen haben. Und Horford muss dann, also zu viele Minuten darf Horford halt nicht spielen. Dann könnte halt Tillman jemand sein, der halt defensiv sehr gut ist, der dir vielleicht auch ein bisschen mehr so Switching ermöglicht, was vielleicht ein Mittel ist, um halt Dallas Offense so ein bisschen mehr einzuschränken. Da wäre jetzt so die Frage, ich habe halt bisher so ein bisschen das Gefühl, dass Tillman eventuell nicht der Spieler ist, dem Mesula am meisten vertraut. Mhm. Kann es natürlich auch sein, dass der nicht die ganz große Rolle spielt. Aber ich könnte es mir irgendwie vorstellen, dass er in diesem Matchup gebraucht wird. Also gerade wenn Porzingis nicht bei 100% ist. Und da, also die Erwartung habe ich halt momentan einfach nicht, dass der jetzt sofort in die Serie geht und sofort der KP ist, den wir in der Regular Season immer gesehen haben. Wäre natürlich cool, aber weiß ich nicht, ob es so ist.
Ja, dafür war die Pause ein bisschen lang. Aber wer weiß, es ist jetzt auch nicht ewig lang. Aber was ist mit Brissett? So
hatte ich mir auch noch aufgeschrieben als jemand, der, also ich meine, gerade wenn Hauser halt nicht funktioniert und man halt sagt, dann brauchen wir irgendwie noch einen weiteren Wing auf dem Court, dann könnte das Brissett sein, der natürlich irgendwie auch so ein bisschen mehr so Athletik mit reinbringt, aber ich weiß, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Hauser nicht funktioniert, dass Boston einfach mehr auf größere Lineups gehen muss.
Mhm. Ich meine, Hauser, bin ich halt gespannt, ob die Mavs sich so sein Shooting der Playoffs ein bisschen anschauen und ob er dann einer derjenigen ist, von dem sie absinken oder ob sie halt sagen.
Das wäre halt, glaube ich, verrückt, wenn sie das machen.
Genau. Das wäre, weil da kannst du dann.
Das, du kannst ich gamblen, das sehr gut.
Nee, aber sorry, es kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Sollen genau. Sie mal machen.
Ja. Moritz König. Wie kann Luca die Celtics knacken? Mit White, Holiday, Brown und Tatum können die Kelten vier gute bis sehr gute Verteidiger auf ihn ansetzen. Kann er sich gegen diese behaupten? Ich tendiere dazu, Luca alles zuzutrauen. Gerade auch, denke ich, was unterschiedliche Typen sind. Es ist schon ein Vorteil von Boston, dass sie. Ich meine, White bin ich gespannt, weil White vielleicht so ein bisschen das McDaniels-Problem bekommen könnte. Einfach, dass er vielleicht physisch nicht ganz so gut dagegen halten kann.
Ich glaube auch nicht, dass White dass er viele Minuten gegen Luca sehen wird. Also, ich glaube eher so wenig, also fast gar nichts.
Eben, ich glaube, es gibt ja auch noch Kyrie und auch da eignet sich White halt sehr gut. Und bei den anderen, also ich bin gerade gespannt auch auf Tatum, weil er halt, wir sehen viel Länge von ihm, aber er bringt halt eigentlich einen guten Mix aus Kraft und Länge mit. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihn von Anfang an auf Luka ansetzen, einfach weil er da offensiv zu wichtig ist. Aber da so dieses, ich könnte mir schon vorstellen, dass es gerade, wenn es vielleicht mal um eine engere Phase geht oder wenn es um eine Possession geht, dass Tatum dann mal übernehmen soll. Wie Luca, es wird halt, für Luca ist es schon eine Herausforderung, dann einfach drei so gute physische und trotzdem halt unterschiedlich lange Verteidiger zu haben. Also wenn du von klein nach groß gehst mit Holiday, Brown und Tatum. Aber Luca wird sich das ganz genau angeschaut haben. Und ich glaube, Luca hat halt auch eine Idee und er kann halt, er kommt schon mit vielem klar. Also ich glaube, wir haben natürlich auch schon Momente auch in diesen Playoffs gesehen, in denen Luca jetzt eingebremst war, wir haben dann immer ein bisschen über die Gesundheit gesprochen, aber in denen halt auch sein Defender ihm Probleme bereitet hat. Es ist jetzt nicht so, dass Luca irgendwie das egal ist, wer da steht. Ich glaube schon, dass Boston ziemlich gut ausgerüstet ist, um ihn zu beschäftigen, aber ich glaube, dass so dieser Mix aus dieser Intelligenz plus dieser Geschwindigkeitswechsel plus ich weiß bis zur letzten Sekunde selber nicht, was ich mache, beziehungsweise ihr wisst auf gar keinen Fall und dieser entweder ist es ein Pass, ist es ein Wurf, ist es dies. Ich glaube, dass Luca sich da schon in die Serie reinspielen kann. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Das sowieso. Also für mich ist eigentlich auch nicht die Frage, ob sich Luca individuell behaupten kann, weil das kann er, glaube ich, gegen jedes Team.
Ja, was der Supporting Cast.
Genau, es ist die Frage, kann er die anderen mitnehmen? Weil, also, die Mavs sind halt am besten, wenn er sein Ding macht, aber wenn er halt auch diese ganzen anderen Waffen zur Verfügung hat, also das so offene Eckendreier, Alley-Oops, was halt so für Dallas, die nehmen halt fünfmal so viele wie das Team mit den zweitmeisten in den Playoffs und also, das ist halt eine ganz zentrale Säule von ihrer Offense. Und
kann Boston da kontern? Sorry, wenn wir gerade schon an dem Punkt sind.
Also tendenziell ja. Also wenn Porzingis dabei ist, dann schon. Und Boston hat, also ich glaube, die große Qualität, die Boston halt hat, ist, dass sie zwei Verteidiger Also ich würde da ehrlich gesagt vor allem Brown und Holiday sehen, die im 1 gegen 1 halt gegen Luka spielen können und jetzt nicht ständig irgendwie Hilfe brauchen werden. Und die werden natürlich gekocht werden. Also das will ich dir damit jetzt nicht sagen, dass die den dann irgendwie stoppen. Aber es wird nicht automatisch ein Double-Team geben. Es wird nicht automatisch immer einen Vorteil geben in jeder Situation, wo dann halt Luka gucken kann, das und das finde ich. Und also wenn Porzingis spielt, dann haben sie auch halt die Länge im Drop, um halt nicht jeden Lob irgendwie zu ermöglichen. Dazu haben sie weitere sehr gute und mobile Offboard-Verteidiger. Da sehe ich halt Tatum eigentlich auch mit am wichtigsten, weil der halt jemand ist, der sowohl halt dieses Aushelfen in den Ecken machen kann, als auch halt dann gegen den Drive noch verteidigen. Das ist einer der besten Offball-Verteidiger in den Playoffs auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt, also deswegen für mich eigentlich die interessantere Frage, kann Doncic es schaffen, sich diese ganzen anderen, also seine Mitspieler einfach auch mit zu involvieren? Oder ist es letztendlich ein, ich muss im 1 gegen 1 kochen und Kyrie muss im 1 gegen 1 kochen, aber so die leichten Punkte für die anderen, die, da kommen wir nicht so richtig leicht ran. Weil wenn Boston das schafft, dann ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Teil eigentlich erledigt, der zu erledigen ist. Natürlich kann es auch sein, dass Doncic, wenn man also erstmal gegen Brown spielt, dem innerhalb von 2 Minuten 3 Fouls anhängt, dann ist der raus, dann kommt Holiday und wir sehen, okay, Luca macht Holiday, auch wenn er vor kurzem ja selber gesagt hat, den respektiert er extrem, das ist einer der 3 besten Verteidiger der Liga, wenn er den dominiert. Wie reagiert Boston dann? Müssen sie dann was anderes machen? Das kann natürlich sein, das wird auch, also es ist auch nicht so, dass sie über die Serie die ganze Zeit immer das Gleiche machen. Das wäre auch bescheuert, weil Doncic dafür definitiv zu gut ist. Aber ich glaube, sie haben einfach mehr Waffen und mehr gute Mittel, um ihn einzuschränken und bessere Individualverteidiger, als es Minnesota hatte. Was nicht heißt, dass Minnesota irgendwie jetzt eine schlechte Defense hatte oder auch im Vakuum eine schlechtere Defense als Boston. Das weiß ich, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, für dieses Matchup und halt gerade auf dem Flügel ist Boston einfach vielseitiger im Sinne von, was sie defensiv alles machen können. Und das könnte dann halt so ein bisschen die Herausforderung sein.
Aber wenn du jetzt gerade Minnesota auch ansprichst, du hast Porzingis angesprochen und die Drop Coverage, gerade da hatte ja Minnesota theoretisch Länge und gerade da war
irgendwie so ein Punkt. Wenn Gobert drauf war, haben sie auch die Minuten in der Serie eigentlich immer gewonnen.
Aber du hast tendenziell, hat Boston weniger so lange Leute, also beziehungsweise wie viele Minuten kann Porzingis spielen? Also glaubst du wirklich, dass sie es dauerhaft wirklich unter Kontrolle bringen können?
Nein, nicht unter Kontrolle, aber...
Und ich meine, mal abgesehen davon ist ja Gobert sozusagen der König der Ringbeschützer.
Ja.
Und Porzingis, wissen wir, kann das, ist lang und ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht seine erste Calling-Card, die er auspackt. Also ist es nicht
da. Ja, er ist statistisch schon auch einer der besten über die letzten Jahre,
Aber glaubst du, also da, das ist halt so ein bisschen für mich die Frage, weil Boston jetzt nicht das beste Ringbeschützer-Team der Liga ist. Also ob es da irgendwo Probleme geben kann. Und klar, wenn du natürlich Verteidiger hast, die vielleicht auch mal um den Pick rumkommen, die Druck ausüben können, dann hast du da vielleicht mehr Möglichkeiten. Aber ich bin schon gespannt, gerade wie, also eine Frage ist natürlich immer, was mitschwingt, wie fit ist oder wie belastbar vor allem ist Porzingis, wenn er spielt. Aber wenn Porzingis dann runtergeht, was machst du dann? Also was ist dann...
Dann spielst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Switching-Defense mit Horford.
Ja.
Und da wird, glaube ich, auch Tatum als zusätzlicher...
Dann muss die Hilfe kommen sozusagen. Dann ist es nicht, ich droppe zurück und bin
ja,
so...
Ja, ich glaube, mit Horford brauchst du nicht Drop-Defense gegen die Mavs spielen. Ja. Dafür ist er nicht groß und nicht bouncy genug. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die beste Variante wäre, aber mit ihm kannst du eine andere Art von Defense spielen. Und er ist immer noch ein guter Switch-Verteidiger. Natürlich wird der auch im 1 gegen 1 von Luka dann mal gekocht werden und Step-Back-Dreier kassieren, so wie jeder andere Big der Welt auch.
Gehört dazu.
Aber wenn das dann immer das Outcome ist von der Offense und halt, wie gesagt, diese Plays, die sie zu 85% oder 90% in den Korb reindrücken, halt nicht Teil dieses Ganzen sind, dann ist das, glaube ich, immer noch ein kleiner Gewinn für Boston. Auch wenn es dann vielleicht mal ein Spiel gibt, in dem Luca, keine Ahnung, 8 Dreier trifft und die Mavs das dann gewinnen. Es geht ja immer darum, schaffen sie es über eine Serie?
Ja, klar. Also ich meine, je mehr Luca machen muss, desto besser im Endeffekt für Boston. Und ich meine, wenn wir drüber sprechen, dass, deswegen ist es, finde ich, auch mit diesen Stilen halt so interessant, wenn wir drüber sprechen, dass Boston den Ring nicht wahnsinnig gut beschützt und Dallas den Ring attackiert, dafür macht Boston halt die Ecken sehr, sehr gut zu. Und das ist halt dann...
Und Boston mit Porzingis beschützt den Ring ja schon gut. Die tun das halt, also ohne den tun sie es nicht so gut, aber mit ihm schon
Ja, aber das ist, aber auch da, ich meine, grundsätzlich, wir wissen ja, Lukas inneres Arschloch. Also was macht Luca, wenn Porzingis auf dem Feld ist? Also man kennt sich ja, man liebte sich nicht so wahnsinnig in Dallas, als man zusammenspielte. Wie genau attackiert Luca Porzingis? Was hat er sich da zurechtgelegt? Also da, das bin ich mal grundsätzlich dann gespannt noch zu sehen. Und ja, es ist halt, und Porzingis, deswegen habe ich auch belastbar gesagt. Ich meine, wie viele Minuten möchtest du dem Porzingis geben? Und wie viel kannst du ihm geben? Und wie viel, wenn er sich defensiv verausgaben muss? Also ich find's schon ganz interessant. Und dann, wie gesagt, aber wenn Boston es gleichzeitig schafft, Dallas den Dreier halt aus der Ecke ganz gut wegzunehmen, fehlt Dallas halt auch extrem viel.
Und den Lob.
Ja, aber das sehe ich noch nicht. Also auch wenn du naja, sagst,
ich sage nicht, dass das irgendwie gar kein Faktor sein wird, wenn du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ständig einfach easy an irgendwie,
wenn nicht easy, nicht ständig und easy kommen. Aber es ist halt, ich glaube, das ist ja vielleicht eine, wenn das Team, das den Ring so extrem attackiert, auf ein Team trifft, das einen Spieler hat, der das zwar gut verteidigen kann, der aber gerade aus einer langen Verletzung kommt oder auch aus einer blöden Verletzung kommt und wir noch nicht mal genau wissen, ob und wie er spielen kann, dann will ich mal sehen, wie es aussieht, quasi. Also, und dann sehe ich Dallas jetzt an dem Punkt gerade auch im Vorteil, wie das dann auf der anderen Seite aussieht. Da kommen wir ja noch dazu, weil wie sieht es mit Dallas Bigs dann aus, wenn sie verteidigen müssen? Aber da sehe ich momentan Dallas im Vorteil, wie du sagst, Porzingis ist da sicherlich gut ausgestattet, aber kannst du Porzingis gleich 35 Minuten geben? Willst du das überhaupt? Was machst du damit? Also, da gibt es ja noch diverse Varianten. Aber um so ein bisschen wieder zur Frage zurückzukommen, also was du sagst, von wegen, im Endeffekt geht es mehr darum, wahrscheinlich, was Boston Dallas sonst noch so wegnehmen kann, da bin ich auf jeden Fall, wäre ich jetzt auf jeden Fall bei dir.
Ja, ich fände cool, wenn Porzingis so 30 Minuten spielen kann. Ich glaube, also dann ist der Vorteil schon groß, einfach weil er im Gegensatz zu jemandem wie Gobert, der eigentlich wirklich überwiegend ziemlich gut verteidigt hat in der Serie, der kann halt auf der Gegenseite richtig viel tun. Das konnte Gobert in der Form halt nicht und das war auch nicht der Gameplan der Wolves, jetzt irgendwie die Offense über Gobert aufzuziehen. Wenn Porzingis frei ist draußen, dann kriegt er den Ball und dann wirft er den rein, im Zweifel. Oder wenn er halt von einem Kleinen verteidigt wird, weil die Mavs ihre Bigs lieber halt nah am Korb positionieren wollen, auch wenn sie, das ist ja das Geile an Bostons Starting Five, dass sie da eigentlich niemanden haben, wo sie jetzt easy von aushelfen können, weil die alle werfen können.
Ja.
Aber er hat einen kleinen Gegenspieler, dann postet er den auf und wirft über den drüber. Also das ist halt schon so ein bisschen, also die fitte Version von dem könnte dieses Matchup deutlich machen. Das ist halt die Frage, ob er es ist. Aber.
Ja, könnte. Ich bin auch so als alte Bekannte, ich bin gespannt, was Dallas so parat hat. Gerade wenn er dann vielleicht mal einen Posten muss, wo locken sie ihn vielleicht auch ein bisschen im Post und so. Aber ich bin total bei dir, dass was Porzingis halt, er kann Dallas halt nicht nur rein von dem, was er, also vom Scoring her wehtun, sondern halt auch stilistisch wehtun, weil er ihnen dann halt auch so ein bisschen ihr defensives Konzept nehmen kann im Prinzip und sie in dieses defensive Konzept halt ins Wanken bringen kann. Und dann, ja, wird spannend. Er wäre ein geiler Feind, also mal abgesehen davon. Wird schön.
Das kann in viele Richtungen gehen.
Es kann in sehr, sehr viele Richtungen gehen, genau. Deswegen ist es, man merkt schon so. Es ist gar nicht so oft so, dass man so die ganze Zeit komplett hin und her schwankt. Deshalb lass uns jetzt mal ein kleines bisschen Werbung machen und halt so ein bisschen ganz konkrete Dinge ansprechen. Ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr auf Serienausgänge wetten. Und das ist natürlich bei den Finals am interessantesten. Und die Buchmacher sehen Boston doch deutlich im Vorteil. Eine 1,45er-Quote gegen eine 2,7er-Quote der Mavs. Heute Stand 4. Juni 2024, kurz nach 10 Uhr morgens in Deutschland. Wie siehst du es, ich meine, du hast gerade gesagt, wenn Porzingis topfit ist, könnte das Matchup deutlich werden. Siehst du es auch so deutlich?
Nee, einfach weil ich nicht weiß, ob Porzingis so fit ist. Und auch ein paar andere Faktoren, die das prägen können, noch nicht kenne. Ich würde schon auch sagen, dass es okay ist, wenn Boston da leicht favorisiert ist. Also ich meine, alles, was sie über die Saison gemacht haben, spricht dafür. Ich finde auch, dass es einige Matchup-Vorteile gibt, über die wir dann gleich auch noch sprechen können, die sie da schon leicht favorisieren. Aber das Stichwort ist leicht. Und hier ist halt schon die Diskrepanz relativ deutlich. Und ich glaube, dass es absolut möglich ist, dass Dallas diese Serie gewinnt. Ich meine, so der Faktor, der immer gerne zitiert wird, von wegen bester Spieler der Serie, der spricht für Dallas. Die sind gestählt durch diese Playoffs. Die haben jetzt 3, oder sagen wir mal 2,5, weil die Clippers ja nicht irgendwie ihre beste Version waren, aber 2,5 verdammt gute Teams geschlagen und auch, also gerade jetzt die letzte Serie wirklich überzeugend gewonnen. Und das ist halt einfach ein bisschen anderer Weg, als der, den Boston hingelegt hat. Das muss nichts heißen für diese Serie, weil jede Serie individuell ist. Und wie gesagt, ich hätte Boston auch leicht im Vorteil, aber ich kann es mir absolut vorstellen, dass Dallas das gewinnt. Und deswegen ist das meiner Meinung nach schon eine Quote, die man sich mal anschauen könnte, weil es absolut möglich ist, dass sie das schaffen.
Sehe ich ehrlich. Bei mir geht es halt so ein bisschen darauf raus, was ich eingangs gesagt habe, einfach, dass wir zwei Stile haben, bei denen es halt, für mich persönlich, interessant sein wird, wer seinen besser durchbekommt oder wessen Stil dem anderen dann doch mehr Probleme bereitet. Und es gibt für mich auch Gründe, die für Dallas sprechen. Du hast es gerade angesprochen, die meisten wäre ich bei dir, auch die Art und Weise, was wir jetzt in der vorherigen Frage besprochen haben, wie sie den Ring attackieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Boston halt auch so ein bisschen, ja, so den keltischen Stein so ein bisschen aushöhlt im Verlauf der Serie. Und dann umgekehrt gibt es natürlich genauso. Boston ist für mich das vielseitigere Team. Also hat für mich mehr Möglichkeiten, hat für mich vielleicht auch mehr Möglichkeiten, Dallas weh zu tun und vielleicht auch Dallas seine Stärken zu nehmen. Also deshalb tendiere ich auch Richtung Boston, würde, also einfach aus den genannten Gründen, würde aber nicht ausschließen, dass Dallas das gewinnt. Also es ist nicht uninteressant. Sagen wir es mal so. Die ganze Geschichte natürlich, ihr wisst ja, wie immer ohne Gewähr. Und jetzt hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zu Walter Stengel. Passt eigentlich ganz gut. Matchup. Moin, für wen der beiden Finals-Teams ist es das bessere Matchup? Wird sich eher das Five-Out der Celtics oder die sehr gute Rim-Protection plus das zweiköpfige Monster offensiv der Mavs durchsetzen? Es ist... Was ich ganz interessant finde, dass... Wenn wir mal Bostons Five-Out-Offense anschauen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil Dallas hat es jetzt geschafft, sehr gute, also Minnesota ist keine sehr gute Offense, aber sie haben mit Edwards einen sehr, sehr guten Offensivspieler, aber auch wirklich gute Offenses nicht an ihr Maximum zu lassen mit ihrer Defense. Auch OKC hatte ja teilweise wirklich Probleme. Chet hatte auf einmal Probleme mit seinem Dreier. Dallas scheint irgendwann, also ich meine, wir reden halt immer darüber, wie gut Dallas die Zone zumacht. Und das hilft sicherlich gerade, wenn du Spieler hast, die gerne den Ring attackieren. Bei Boston ist das ein bisschen weniger der Fall, jetzt mal abgesehen von Jaylen Brown vielleicht. Aber wir haben ja auch gegen Minnesota darüber gesprochen, dass sie zwar die Zone dicht machen, aber auch, fand ich, sehr, sehr klug den Closeout laufen. Also jetzt nicht blind, sondern aber halt, ne, es gibt ein paar Leute, die sie offen lassen. Das ist bei Boston vielleicht ein Problem. Wenn wir auch gleich drüber sprechen,
vielleicht, was sein
kann. Sehr sicher. Aber.
Danke.
Ich bin schon gespannt, wie das aussieht, ob sie es halt auch wieder schaffen, so Boston so ein bisschen durch ihre klare Defense und durch das, was sie tun, runterzuziehen und nicht an ihr Maximum zu lassen. Vielleicht auch solide Schützen bis gute Schützen nicht ganz so gut treffen zu lassen. Vielleicht hat Holiday mehr Probleme. Horford ist ja so ein Ding, ist ja sehr Hit or Miss an den Playoffs. Also er hat ja 2 Spiele mit mal 7-3er, mal 6-3ern. 6-3 gegen Cavs, 7-3 gegen die Pacers, aber sonst war es schon sehr überschaubar.
Trifft besser als Luca in den Playoffs.
Ja, aber das sind schon die zwei Ausreißer. Also da sind schon aufgrund der Würfe, die er so, der beiden Spiele, die ich genannt habe. Also er hat schon sonst, er hat dann auch mal 1 von 5 drin, er hat auch mal 0 von, boah, ich will mir jetzt nicht Unrecht tun, aber 0 von vielen drin.
Nee, ich meinte jetzt auch wirklich nur auf die Quote bezogen.
Ja, genau. Also er trifft 34,6 über die Playoffs. Spielt 1 gegen die Pacers, der 3 von 12. Also ist es, glaube ich, es würde mich nicht überraschen, wenn Horford derjenige wäre, bei dem die Mavs erstmal sagen, Albert, wirf mal.
Ja, klar, das denke ich auch.
Aber um nochmal zu meinem ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Ich bin sehr gespannt, ob es Dallas schafft, Bostons Offense, auch wenn es eigentlich nicht das optimale Matchup ist, weil wir stellen uns ja die Frage, was machen Lively und Gafford, wenn Porzingis draußen rumturnt? So, ich glaube, wenn Horford draußen rumturnt, sind sie trotzdem in Zonennähe. Aber was machen sie dann? Aber ob diese Dallas Defense irgendwas gefunden hat, was nicht auf den ersten Moment offensichtlich ist, was es gerade Schützen auch schwer macht, so ein bisschen ihren normalen Standard zu erreichen.
Ich hatte eher das Gefühl, und das also war auch gerade gegen OKC schon echt ziemlich beeindruckendermaßen der Fall, dass sie ziemlich genau wussten, von wem sie aushelfen konnten und wen sie danach also wo ein richtiger harter Closeout überhaupt nötig war, abgesehen jetzt davon, dass sie halt auch die Länge hatten, um diese Closeouts dann auch relativ effektiv zu machen. Aber ich hatte da schon das Gefühl, die wissen, wer fühlt sich wirklich wohl damit, hier einen Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen, der semi-offen ist, beispielsweise bei Jalen Williams, der fühlt sich damit nicht wohl. Ne? Der hat noch nie so viele Dreier genommen, gerade aus dem Catch-and-Shoot. Der geht dann eher zu einem halbherzigen Drive über, den können sie dann wieder containen und so. Das funktioniert nicht so gut. Chet Holmgren, dem haben sie ein bisschen Platz gelassen, aber weil sie auch wussten, dass der einen sehr langsamen Release hat. Vergleich das mit Porzingis, das ist kein Vergleich.
Ja, das ist ein Riesenunterschied bei den beiden, ja, auf jeden Fall.
Und also klar, Isaiah Joe haben sie respektiert, von dem haben sie jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig weit ausgeholfen. Aber bei allen anderen wussten sie eigentlich ziemlich genau, wie viel Platz kann ich lassen, was ist okay. Das Ding ist, was halt Boston, glaube ich, gerade für diese Art von Defense so eklig macht, ist, dass halt alle Spieler wirklich daran gewöhnt sind, ein hohes Volumen mittlerweile zu nehmen. Also derjenige, der am wenigsten, sag ich mal, ein Ballerer ist von den wichtigsten Rotationsspielern der Celtics, ist Jrue Holiday. Und selbst der nimmt pro 100 Ballbesitze fast 7 Dreier und trifft sie zu 40% in den Playoffs. Und der hat einen schnellen Release. Derrick White ist mittlerweile automatisch, nimmt 12,5 Dreier pro 100 Ballbesitze in den Playoffs und trifft über 40% davon. Der zögert da nicht, Porzingis zögert da nicht. Horford, also der hat zwar einen etwas langsameren Release, das schon, aber er ist über die Jahre auch wirklich mittlerweile sehr daran gewöhnt, diese Würfe dann einfach zu nehmen. Und also Tatum trifft in den Playoffs bisher nicht gut von draußen, aber das ist jetzt auch nicht der Spieler, von dem du aushilfst oder so natürlich. Mhm. Und Brown ganz genauso. Und das ist halt, also für die Art von Defense, die Dallas am liebsten spielt, so im Sinne von wir packen alles zusammen. Wir sind also gerade gegen Drives von gegnerischen Spielern, da sollten eigentlich immer mindestens 3 Leute im Weg sein. Da wir ermöglichen so wenig Platz wie möglich und dafür helfen wir aber auch aus. Und dafür bieten wir was an, weil wir sicher sind, dass wir schnell genug halt diese Löcher auch wieder stopfen können, wenn es sein muss. Beziehungsweise wir haben keine Angst vor den Spielern, die wir dann offen lassen. Dafür ist Boston das perfekte Team, beziehungsweise das mieseste Team, je nachdem, wie man es ausdrücken will, weil die halt einfach Leute haben, die wirklich daran gewöhnt sind, aus dem Catch-and-Shoot gewissenlos draufzuballern. Darauf sind sie gedrillt jetzt seit also mindestens 2 Jahren und teilweise auch schon deutlich länger. Und es ist ja auch nicht so, dass dann jeder, sobald dann ein hartes Closeout da ist, völlig überfordert ist und keine Ahnung hat, was er machen soll, sondern ich würde mal sagen, mindestens 4 der Spieler sind ja dann auch absolut in der Lage, den Ball auf den Boden zu setzen und den Drive zu machen und den Vorteil am Laufen zu halten. Da ist ja kein einziger, gerade auf dem Flügel, ist da ja kein einziger Spieler dabei, der irgendwie überfordert wäre mit Ball in der Hand oder der nur ein reiner Spezialist wäre, der nur eine Sache kann. Im Gegenteil. Also ich würde sagen, dass Holiday, Brown, White und Tatum, das sind ja alles All-Star-Level-Spieler. Die sind nicht alle jetzt in diesem Jahr All-Star gewesen, aber die sind ja alles Leute, die wirklich verdammt gute Basketballer sind. Und das ist halt so einigermaßen einzigartig, weil Dallas Defense immer eigentlich damit kalkuliert hat, mindestens 2 oder so von den gegnerischen Spielern sind eigentlich Leute, die wir jetzt nicht wirklich fürchten. Und klar, es kann gut sein, dass sie Horford nicht fürchten, aber bei den anderen, weiß ich nicht. Holiday würde ich schon fürchten.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen, geht es dann halt noch mehr in die Tiefe, aus welchen Positionen wer wie gut trifft. Und das halt dann, ich meine, da bist du natürlich, musst du so im Laufe eines Plays dann schon sehr, sehr viel denken, beziehungsweise sehr, sehr viel präsent haben. Aber in welchen Situationen du wo aushelfen kannst. Oder wir sehen was, nicht ganz anderes, aber einen anderen Ansatz. Ich meine, sie wissen es ja auch, dass ihnen das eigentlich matchup-mäßig jetzt nicht optimal entgegenkommt. Beziehungsweise, dass sie da vor Problemen stehen. Also, dass sie, und sie wissen auch, dass Boston, natürlich kann bei Boston, können vor allem Brown kann natürlich den Ring attackieren, aber du hast gerade angesprochen.
Tatum White attackiert den Ring mehr.
Tatum, genau.
Der macht das in Transition unglaublich gerne und gut. Ja. So im Halbfeld habe ich das Gefühl, also auch gerade in den Playoffs, dass Tatum häufiger derjenige ist, der das so ein bisschen forciert.
Haben wir auch gegen Indiana oft gesagt, ja.
Der ist auch mehr Brummer.
Ja. Mittlerweile. Und trotzdem, dass sie vielleicht diesen, dass sie die Zone nicht öffnen, aber dass sie diese schnellen Rotationen oder dieses, dass sie sich so ein bisschen nach außen bewegen. Also bin ich jetzt gespannt, ob sie da halt irgendwas und sich halt dann und trotzdem halt weiterhin schnell zusammen, ob sie sich eher von außen nach innen zusammenziehen, als dass sie von innen nach außen wachsen. Weißt du, wie ich meine? Ob es da eine Möglichkeit gibt für sie irgendwie, das dann so ein bisschen anzupassen, die Defense. Das ist natürlich kompliziert, weil du hast ja eine Art und Weise, wie du spielst, aber ob es da irgendwelche Mechanismen gibt, Automatismen gibt, die du übersetzen kannst. Wie gesagt, offensiv haben wir ja gerade so ein bisschen gesprochen. Also ich glaube schon, dass Dallas.
Achso, und eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, Dallas hat natürlich auch über die Playoffs bisher, also Kyrie und Luca haben schon mitgearbeitet, natürlich defensiv, aber es gab auch immer Matchups, wo sie jetzt nicht zwingend einen Star-Level-Spieler verteidigen mussten. Und das könnte gegen Boston halt ein bisschen anders aussehen. Also wenn du jetzt davon ausgehst, Jones und Washington beschäftigen sich mit Brown und Tatum, was ich mal denke, ist relativ wahrscheinlich, dann müssen Kyrie und Luca halt White und Holiday verteidigen. Und das sind schon Leute, also gerade White, über den läuft halt auch schon sehr viel Offense. Ne? Also gerade so als Initiator. Und Holiday, das ist so geil, der als dein viertes oder fünftes Rad in der Offense ist halt komplett überqualifiziert dafür.
Ja, absolut.
Wenn der jetzt, sagen wir mal, von Kyrie verteidigt würde, dann könnte man auch Offense über den halt teilweise aufziehen, weil er halt bulliger ist und den auch mal Richtung Korb ein bisschen schieben kann und so. Also ich glaube, Boston hat da viele einzelne Sachen, an denen sie halt so ein bisschen arbeiten können und viele Wege, um an Vorteile auf den Court zu kommen, was halt eigentlich auch, wie gesagt, die größte Stärke dieses Lineups ist, dass es halt in der Lage ist, ohne jetzt irgendwas Kompliziertes wirklich dafür zu machen, relativ gut halt an vorteilhafte Situationen zu kommen. Und Dallas Art von Defense, so mit diesem eigentlich maximalen Ringschutz, wird halt einfach wesentlich schwieriger gegen Teams, die wirklich in der Lage sind, von überall zu werfen und auch für das einfach besser aufgestellt sind als die anderen Teams, die jetzt nominell Five-Out spielen. Also ich meine, die Pacers spielen ja auch Five-Out, aber da ist jetzt nicht jeder Spieler wirklich so eine Art von Shooter, wie es Boston hat. Und auch bei OKC, klar, die haben in der Regular Season alle irgendwie sehr viel geworfen, aber man muss da schon auch immer darauf gucken, Volumen, Situation, ist das weit offen, ist das nicht weit offen, fühlen die sich da unter Druck auch mit wohl? Da sehe ich halt bei Boston schon irgendwie ein bisschen andere Art von Personal. Und weshalb ja auch dieses Five-Out-Lineup ein kompletteres ist als das, was die anderen Teams jetzt bisher so haben, würde ich mal sagen.
Absolut. Gleichzeitig vielleicht noch ein kleiner Haken dran, weil, also wir haben auch schon Playoff-Serien gesehen, in denen Jrue Holiday etwas wilder unterwegs war, wenn er denn musste. Also in denen er.
Das stimmt. Vorher aber auch dann in der Regel primärere Rollen.
Ja, genau. Aber wenn er mal so ein bisschen soll, wenn er sagt, hier koch du mal ein bisschen, Jrue, so und der Rest ist ganz gut zu. Also, ja, ich gebe dir weiterhin den Vorteil für Boston auf jeden Fall, aber das sind schon, es ist jetzt auch nicht, es klingt nach sehr, sehr viel Perfektion bei Boston, aber ich glaube gerade bei Holiday, auch der Dreier, diesen Playoffs fällt er sehr gut, aber es gab auch schon Phasen, in denen er nicht so gut fiel. Und da ist es halt auch so ein bisschen, glaube ich, dann interessant, ob es halt Dallas schafft, Boston aus dem Konzept zu bringen, weil das haben wir ja auch schon oft gesagt, in der Theorie und oft auch in der Praxis funktioniert die Offense Bostons sehr gut. Es gibt aber halt immer wieder Momente, in denen sie halt nicht so gut funktioniert. Und Dallas hat zwar einen eigenen defensiven Ansatz. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie ihn jetzt übersetzen können oder wie sie ihn jetzt auf dieses Duell trimmen. Aber Dallas hat eine sehr gute Defense und ob sie halt eben Boston so ein bisschen aus dem Konzept bringen können, dass es halt nicht alles nicht mehr so automatisch läuft. Also ich meine, wie siehst du denn zum Beispiel jetzt Lively oder sowas? Also oder Gafford in dem defensiven Setup? Also was machen die?
Mit Gafford tue ich mir ein kleines bisschen schwerer, einfach weil ich ihn für nicht ganz so mobil halte. Und wenn er jetzt permanent weite Wege zurücklegen muss, dann sehe ich da schon Schwierigkeiten. Und also wenn er den Center verteidigen muss und dieser Center Porzingis ist und das heißt, er steht eigentlich draußen, dann glaube ich nicht, dass er wahnsinnig viel noch dazu beitragen kann, in der Possession irgendwas in Sachen Ringschutz zu machen. Bei Lively ist es ein bisschen anders, weil der halt einfach viel schneller ist und glaube ich auch ein besseres Gefühl für Raum hat, als Gafford das hat. Deswegen glaube ich schon, dass der auch gegen Five-Out auf jeden Fall eine effektive Waffe sein kann. Aber wie gesagt, bei Gafford bin ich mir da nicht ganz so sicher.
Umgekehrt. Boston Switching gegen Dallas, funktioniert das gut, meinst du? Gegen Luca, gegen Curry?
Ja, also nicht so, dass es sie jetzt irgendwie rausnimmt, aber wie gesagt, ich glaube, das Ziel ist, so viel wie möglich sonst von den Mavs halt wegzunehmen. Und also ich meine auch, Kyrie jetzt nicht wegzunehmen, aber Kyrie schon sehr hart arbeiten zu lassen mit Verteidigern, die alle größer sind als er, was, glaube ich, ganz gut ist, und die auch in Sachen Schnelligkeit alle mit ihm mithalten können, dann glaube ich schon, dass sie da zumindest besser für aufgestellt sind, als es Minnesota jetzt war.
Ja. Es wird halt auch spannend, ob sie dann, also wie Boston so ein bisschen durch erste Matchups versucht zu manipulieren, wer dann, weiß ich, ob Zach Lowe hat es auch gesagt bei sich, ob dann halt zum Beispiel Porzingis auf PJ Washington geht, damit sich Luca dann, wenn er Porzingis schnappt, damit, dass er aber halt nicht so seinen Lieblingsscreener bekommt, also jetzt ja. In Gafford oder in Lively.
Genau, in der Regular Season war das zum Beispiel dann Tatum teilweise, ja. Der den Center verteidigt hat, damit ja. Tatum dann derjenige ist, der den Switch auf Luca bekommt, was ja sinnvoll wäre.
Was sinnvoll wäre, genau. Oder ob Holiday vielleicht dann, der hat ja auch schon mal, gut, er hat nicht die Länge und so, aber ob der dann halt einer derjenigen ist, die dann hoch switchen können auf.
Ja. Holiday hat in der Regular Season der hat ja auch Embiid verteidigt als
schwieriges
Matchup. Der verteidigt gerne Center. Das ist kein Ding. Aber ich glaube auch, dass Boston, was halt OKC hatte und was Minnesota nicht hatte, Boston kann halt so initiale Brummer auf Luca ansetzen, ja. Die halt körperlich nicht sofort irgendwie auf seinem Rücken sind und dann überfordert sind.
Lou Dort natürlich war schon ein bisschen Brummer. Aber.
Nee, ich sag ja, OKC hatte einen.
Ach so, Entschuldigung, okay.
Der hat Luca ja schon arbeiten lassen. Also das wird jetzt mittlerweile so ein bisschen teilweise so ein bisschen dargestellt, als hätte Dallas dieses Matchup irgendwie komplett dominiert oder so. Die haben sich ja offensiv schon auch sehr schwer getan mit OKC teilweise. Und ich glaube, das war schon, also da redete man darüber, dass Luca verletzt ist. Kann ja auch sein, dass das ihn da mehr beeinträchtigt hat als gegen Minnesota. Aber ich glaube auch, dass diese physische Defense einfach da ein Problem war. Und Holiday ist eine wesentlich bessere Version von Lou Dort. Und du hast dann ja auch noch Jaylen Brown und noch andere, die du da irgendwie halt draufsetzen kannst. Deswegen glaube ich schon, dass sie eigentlich, also niemand wird die Mavs-Offense jetzt irgendwie rausnehmen. Dafür sind sie zu gut, dafür ist auch gerade Luca einfach zu gut. Aber ich glaube, ihnen das Leben schwerer zu machen, dafür ist Boston schon wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt als jetzt die Teams, gegen die sie bisher gespielt haben.
Ja, würde ich zustimmen. Also eigentlich an beiden Enden. Also
und OKC hat auch viel richtig gemacht. Das war jetzt halt die Serie, wo erst PJ Washington alle Dreier getroffen hat und dann Derrick Jones alle Dreier getroffen hat. Das kann natürlich passieren. Das ist ja immer so das Varianzding, ne? Wenn Boston in der Serie all seine offenen Dreier daneben wirft und Dallas seine offenen Dreier trifft, dann wird Dallas die Serie gewinnen.
Ja.
Aber es ist halt immer so die Frage mit den Wahrscheinlichkeiten und so, was dann da mit reinspielt.
Jetzt sind Josh Green und Dante Exum dran.
Zum Beispiel. Ja. Kann sein.
Oder Maxi Kleber natürlich.
Oder O'Shea Brissett.
Alles
Peyton möglich. Pritchard.
Peyton Pritchard natürlich.
Finals MVP.
Ja. Was glaubst du, wenn Peyton Pritchard auf dem Feld ist, wie oft wird Luca sich ihn ranholen so? Und dann einfach mal.
Ja, wahrscheinlich schon des Öfteren.
Ja.
Aber vielleicht lässt man Pritchard auch eher dann spielen, wenn Luca nicht drauf halt ist. Auf der Bank sitzt oder so.
Aber meinst du, es gibt dann die Reaktion,
ich glaube,
sobald Pritchard
ich nicht
glaube, reinkommt,
dass es dann so eine Situation wird wie mit Zubats oder so, dass dann über ein paar Jahre immer die ersten zwei Minuten war und dann nicht mehr, also ich weiß nicht, so viel bringt es den Mavs auch nicht, nur ein Matchup zu haben und die Offense komplett nur darauf fußen zu lassen.
Du meinst es also nicht, dass wenn Pritchard am Anschreibetisch steht, dass Luca dann sich auch die Klamotten vom Leib reißt, wenn er gerade auf der Bank sitzt, hinspringt, dass er sofort auch rein kann und den Vorteil nutzen kann, meinst du nicht?
Ja, der macht dann halt direkt so eine, kennst du dieses GIF mit Glenn Big Baby Davis, der irgendwie so einen Eimer Chicken Wings sieht und so ganz eklige Sachen mit seiner Zunge macht. Naja, so
ungefähr. Okay, ja, kenne ich nicht, gucke ich nach, aber ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Weiter, Christoph Blei, spielt Luca die beste Playoff-Saison aller Zeiten und welche waren besser? Also, du hast ja schon die Probleme dargestellt, vor die ihn Lou Dort gestellt hat. Und wir haben im Verlaufe der Playoffs auch schon oft drüber gesprochen, dass Lukas Wurf nicht so fällt, dass sein Scoring nicht so da ist, dass er nicht so dominiert. Also er hat extrem gute Conference Finals gespielt.
Ja.
Und er hat auch gegen OKC teilweise extrem gut gespielt. Aber es gab schon auch so ein paar Aussetzer nach unten, würde ich sagen. Also wenn wir uns eine bessere Playoff-Saison anschauen wollen, dann müssen wir eigentlich nur ein Jahr zurückgehen. Mit Jokic.
Ja. Absolut. Und auch von Luca haben wir individuell schon bessere Playoffs gesehen, zumindest was so seinen offensiven Output angeht.
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was jetzt passiert. Also wenn er jetzt natürlich Boston komplett dominiert und auseinandernimmt, dann war es vielleicht immer noch nicht die beste Playoff-Saison aller Zeiten, aber dann kommt er natürlich schon weiter hoch, ne?
Ja, ich hab da mal ein ganz kleines bisschen Research gemacht.
Ja, dann schieß mal los.
Und zwar, also ich habe mir mal bei Thinking Basketball in deren Archiv angeguckt, sowas. Also man kann das dann natürlich noch nach ganz vielen anderen Metriken sortieren. Ich habe jetzt mal geguckt auf Box Plus Minus und Relative True Shooting, halt während einer Playoffs, was da so die besten Werte sind, die es so gab. Es wird dich sehr freuen, historisch. Rate mal, die Top 7 und es können Spieler mehrfach drin vorkommen.
Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, bin ich bei 6?
Ja, also die ersten drei waren korrekt. Dreimal ist er dabei.
Dann LeBron.
Wie oft?
Zweimal.
Mehr.
Dreimal?
Ja. Und den siebten hast du gerade auch schon genannt.
Jokic.
Ja. Und also nur, um es mal vergleichbar zu machen, also Luca steht im Moment bei einem Box-Plus-Minus von 7,2 und das, was ihm wehtut, 0,0% Relative True Shooting. Also er ist genau auf Liga-Durchschnitt, weil er halt einfach für seine Verhältnisse nicht so gut trifft, den Wurf. Mhm. Jokic letztes Jahr stand bei 8,6 Box-Plus-Minus und plus 7 Relative True Shooting. Jordan 1991 hatte einen Box-Plus-Minus von 12,1. Mit plus 8,1 Relative True Shooting. Das war relativ gut. Das 91. So. 91 war erster.
Erster Titel, ja, genau. Hat auch, das sind auch die Countings da. Also, hat er in den Finals, ich habe auch so ein bisschen geguckt, natürlich nicht ganz so tief in die Statistik eingetaucht wie du, aber 31 Punkte, 11,5 Assists in den Finals, 3 Steals, 1,5 Blocks und 61% True Shooting.
Hat der alte Stats-Geier da irgendwo gesehen, dass jemand den Assist-Rekord. Er hatte gegen Magic Johnson gespielt und dachte, dem zeige ich es jetzt mal, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wie man wirklich Pässe spielt.
Ja, genau. Aber er hat aber auch über die kompletten Playoffs hat er 8,5 Assists aufgelegt. War da auch sehr, sehr auf Playmaking gedacht. Alle mit einbeziehen, 60% True Shooting über die Playoffs, 31,6 Punkte. Also, der Michael war gut unterwegs damals, 91.
Ja, apropos Stats-Geier, LeBron 2009, also nicht in dem Jahr, wo er Meister wurde, auch ja, gut, meines von 12. Und Relative True Shooting von 9,5 plus, also auch ziemlich brutal. Und also in dieser.
Empty Calories, aber leider halt ohne Titel am Ende.
Ja, yeah, komplett empty. Also, ja. Dass er da nicht gewonnen hat, ist eigentlich absoluter Fraud.
Ja.
Laut Thinking Basketball gab es bisher 40 Playoff-Saisons eines Spielers, der mindestens 500 Minuten gespielt hat und ein höheres Box plus minus hatte als Luca momentan. Also nur mal zur Einordnung. Das sind schon sehr, sehr, sehr gute Playoffs, die er momentan spielt. Und Top 40 Wert All-Time ist ja auch immer noch verdammt gut. Aber es ist jetzt noch nicht so auf diesem komplett historischen Level und auch nicht so gut, wie Jokic letztes Jahr war. Laut Boxers meines war Jokic dieses Jahr auch besser in der kurzen Zeit, die er gespielt hat, zum Beispiel.
Ja, und auch wenn du es aber so, wenn du es dramaturgisch dir anschaust, gab es ja auch noch Geschichten, die interessant waren. Also Olajuwon zum Beispiel, 95, waren ja. die Rockets Platz 6. Erste Runde erstmal gegen die Jazz. Die 60 Spiele gewonnen hatten. Zweite Runde gegen die Suns, die 59 Spiele gewonnen hatten. Dann Conference Finals gegen die Spurs, die 62 Spiele gewonnen hatten. Und Finals gegen die Magic, die 57 Spiele gewonnen hatten. Und Olajuwon hat auf dem Weg 33 Punkte, 10 Rebounds und 4,5 Assists aufgelegt. Also, das war schon viel, viel komplizierter, hast du es nicht. Und ein Punkt war ja auch noch, dass Clyde Drexler erst während der Saison nach Houston kam. Also,
genau, deswegen sind sie auch erst als Sixth Seed reingegangen.
Ja. Genau. Aber du musstest dich halt. Man musste sich noch aneinander gewöhnen. Also das ist halt einfach so vom Schwierigkeitsgrad her. Also klar, in den 90er Jahren konnte keiner Basketball spielen, aber irgendwer musste ja die Spiele gewinnen. Deswegen, ne, musst du ja immer auch in Relation sehen. Aber ja, war schon auch durchaus beeindruckend.
Ja, ich finde diese Top 10 ist echt schön verteilt, weil du hast einfach viermal Jordan, viermal LeBron, einmal Jokic, einmal Bird. Das ist schon alles.
Ja, krass.
Und dann Duncans 2002, 2003er Run, wo er eigentlich auch mehr oder weniger. Also ich meine, er hatte da schon auch ein paar Mitspieler, aber also Parker, Ginobili waren noch absolut nicht auf dem Level, das man dann später von ihnen gesehen hat. Robinson war so ein bisschen auf dem letzten Pfiff, auf dem letzten Loch und Duncan war halt so die beste Version von Duncan. Das ist dann Platz 11. Also ja. gab schon ein paar legendäre Runs,
ja.
Ohne damit Doncic irgendwie schlecht machen zu wollen oder so.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wir reden hier über Historisches. Und wenn Luca die Meisterschaft jetzt irgendwie gewinnt mit den Mavs, mit Curry, dann wird es auch historisch. Sebastian, welchen Empfang der Boston Crowd erwartet ihr für Kyrie und wie wird er damit umgehen? Wie ist dein persönlicher Blick auf ihn, Ole, als Celtics-Fan?
Fang doch mal an. Also ich denke, also diese Geschichte mit Kyrie und Boston damals, das juckt mich jetzt mittlerweile nicht mehr. Das war sicherlich nicht wahnsinnig geil, wie das gelaufen ist, aber es ist irgendwie lange genug her. Ich sehe ihn halt eigentlich wegen den anderen Off-Court-Aktivitäten, die er dann über die Jahre hatte, kritischer. die dann so gekommen sind, also so die Weigerung zu sagen, ich bin kein Antisemit oder so, also wie lange das gebraucht hat, diese Themen auch, dass er irgendwelche Inhalte von Alex Jones verbreitet hat und so, sowas finde ich halt nach wie vor echt mies, muss ich sagen, und deswegen werde ich jetzt auch in diesem Leben nicht mehr sein größter Fan werden oder so. Gleichzeitig hat es mir in diesen Playoffs trotzdem auch großen Spaß gemacht, ihm zuzusehen, weil das muss man einfach schon immer mal wieder betonen. Das ist von der reinen Ästhetik gibt's in der Liga eigentlich vielleicht niemanden oder maximal eine Handvoll Leute, bei denen das so viel Spaß macht, zuzusehen. Ich finde auch, dass er, seitdem er in Dallas ist, ist er ja auch entspannt. Also ist ja nicht so, dass irgendwas Mieses rüberkommt oder so von ihm, sondern man hat das Gefühl, die in dem Team lieben die ihn, der akzeptiert seine Rolle, der macht irgendwie sein Ding. Er hat ja jetzt auch gestern eine Pressekonferenz halt gegeben, wo er auch halt nach dieser Boston-Vergangenheit gefragt wurde und hat da, finde ich, auch ein paar gute Sachen zugesagt. Und deswegen, also ich werde ihn jetzt nicht ausbuchen, wenn ich das alleine nachts hier gucke. Ne? Und so doll bin ich da jetzt auch nicht emotional involviert, abgesehen davon, dass, wie gesagt, ich wegen anderen Sachen nicht sein größter Fan bin. Aber ich gehe stark davon aus, dass natürlich das in Boston anders gesehen wird. Also dass das schon
minimal
wahrscheinlich wieder ein bisschen nervig sein wird. Andererseits ist es halt auch schon, es ist schon die dritte Serie, die sie gegen Kyrie spielen, seitdem Kyrie nicht mehr da ist. Einmal war halt die erste Serie mit Brooklyn, was sie ja gewonnen haben, wo er dann irgendwie Liebe mit dem Kobold auf dem Floor gemacht hat, um den irgendwie ein bisschen, zu besudeln. Und dann in der Serie danach wurde halt Brooklyn gesweept und er hatte ein richtig gutes Spiel und war danach kein Faktor, hat irgendwie permanent Stinkefinger in die Ränge gezeigt und so. Und das war halt alles so ein bisschen oder ja, komplett drüber. Ich glaube, so extrem weiß ich nicht, ob es das nochmal sein wird. Und ich glaube auch, dass er vielleicht mittlerweile in einem mentalen oder an einem mentalen Punkt ist, wo er sich davon nicht so beeinträchtigen lässt, weil bei dieser zweiten Serie damals hatte ich schon das Gefühl, dass er nach diesem ersten Spiel und dem Gegenwind dann eigentlich nicht mehr so der ganz große Faktor war. Das würde ich jetzt anders erwarten.
Ich auch. Also ich meine, du hast ja die Pressekonferenz angesprochen und auch sonst wirkt er halt mittlerweile etwas, reifer klingt immer so ein bisschen von oben herab, deswegen weiß ich nicht, aber er wirkt halt, als ruhte er mehr in sich, sagen wir es vielleicht mal so. Also als wäre er da so ein bisschen und könnte derlei Dinge besser ausblenden. Ich meine, es gibt immer mal wieder Szenen, in denen er mit einem Fan diskutiert, aber auch das, finde ich, das läuft immer so auf, es ist nicht der Mittelfinger, sondern es ist halt, er sagt halt so, was, so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir gerade? Und ich könnte mir schon vor, also ich glaube auch, dass es laut wird. Ich glaube auch, mein Final, es gab Serien, aber Finals ist natürlich schon nochmal was anderes.
Aber das heißt auch, dass die Tickets teurer sind und dass wahrscheinlich ein paar weniger Celtics Ultras da sind und ein paar mehr reiche Leute,
ja,
die vielleicht ein bisschen weniger.
Vielleicht wollen die auch cool sein
und machen so. Ja, gut, und deswegen. Vielleicht sitzt ja Bill Simmons da und pöbelt.
Ja. Aber ich glaube, er geht okay damit um. Würde ich jetzt.
Ja, ich würde es auch denken. Ich hoffe es auch eigentlich mal. Weil eigentlich geht es um wichtigere Sachen.
Ich hoffe, dass es nicht so dazu führt, dass er zu viel will. So nach dem Motto, ich muss jetzt übernehmen. Ich muss jetzt Tatum verteidigen und Brown und.
Oh, das fände ich cool.
Ja, klar, du findest, das wäre gut für.
Wie damals, als er Giannis verteidigen
wollte. Ja, genau. Da war so ein bisschen die Anspielung. Aber.
Ich habe Giannis!
Ja, kurz. wächst, wenn die Celtics es heuer nicht zum Titel schaffen, für mich sind sie der klare Favorit, wird es dann in der Ära Tatum und Brown jemals für einen Titel reichen oder sollte dann die Reißleine gezogen werden und am Kader größere Umbauten vorgenommen werden? Man grundsätzlich lässt sich ja nichts vorhersagen. Also ich glaube, das Team, du hast vorher angesprochen, wie es zusammengesetzt ist, tendenziell 4 All-Star-Caliber-Players.
Du hast 5.
5, wenn du, ja klar, Porzingis, ja, genau. Die haben auch nächstes Jahr wieder eine gute Chance, selbst wenn es jetzt nicht reicht. Ist halt die Frage, President Brad macht von nichts halt, keine Ahnung, was er macht, wenn sie nicht Meister werden. Ich würde sie auch als klaren Favoriten sehen und das Narrativ ist ja auch, wenn sie es nicht schaffen, dann ist es halt maximales Scheitern. Sehe ich persönlich nicht so, weil Finals sind kein Selbstläufer. Also es ist halt klar, der Run war jetzt nicht der komplizierteste. Er war sicherlich auch nicht so einfach, wie er oft gemacht wird. Aber die Mavs, du hast gesagt, die Mavs haben 2,5 unfassbar gute Teams jetzt ausgeschaltet. Von den Teams hat ein Team den Champion ausgeschaltet, bei dem wir eigentlich gesagt haben, okay, normalerweise sollte der wieder in den Finals stehen. Und also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass sie keinen Titel mehr holen, wenn sie jetzt keinen Titel holen. Und ich glaube, Reißleine ist für mich vielleicht auch der falsche Ausdruck, wenn wir dran denken, dass dieses Team ja jetzt in den Finals steht. Es geht ja jetzt nicht darum, ob sie jetzt in der ersten Runde rausgehen oder nicht. Und klar will Boston diesen Titel gewinnen und klar ist in Boston alles darauf ausgelegt, diesen Titel zu gewinnen. Es kommt vielleicht auch, wenn wir darüber sprechen, was passiert im Sommer, sollten sie nicht gewinnen, kommt es vielleicht auch so ein bisschen auf das Wie an, wenn sie nicht gewinnen, also wenn es nichts wird.
Ja. Jetzt,
aber ich glaube nicht an den großen Umbruch.
Nee, wäre auch, also meiner Meinung nach auch irre, das jetzt zu machen, weil, also ich will nicht wie Matt Ishbia klingen, aber die meisten Teams würden damit immer noch gerne tauschen mit einem...
Jetzt klingst du wie Matt Ishbia. Ja,
also Tatum und Brown sind in 5 von 7 Jahren in die Conference Finals gekommen. So, der eine ist 26, der andere 27. Das als Fundament, das, wie lange Leute das schon einreißen wollen, ist eigentlich irre, wenn man bedenkt, dass die ja jedes Jahr in die Top 4 kommen. Wenn du in die Top 4 kommst, dann hast du legitime Chancen, Meister zu werden. Und ich würde auch sagen, dieses Jahr ist die Gelegenheit sehr günstig und ich hoffe auch sehr, dass sie das jetzt mal schaffen, einfach damit wir mit diesen irren Unterhaltungen aufhören über die Celtics. Aber es gibt keine Garantien. Aber dieses Team oder dieser Kern, der garantierte ja schon, dass du immer in der Top 4 bist. Das ist nicht schlecht. Also das ist besser als fast alles andere, was du momentan bekommen kannst. Deswegen, ja. Klar, wenn die jetzt gesweept werden und sich irgendwie währenddessen auf dem Feld würgen, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ob man sagen sollte, ja, vielleicht ist doch nicht die beste Kombination. Aber wenn es eine knappe Serie ist und man weiß, wir haben alle Leute für nächstes Jahr auch noch unter Vertrag, dann gibt man die nicht ab, sondern denkt man, okay, nächstes Jahr schaffen wir es dann hoffentlich. Ja. Vielleicht wird es dann nie reichen, aber sie sind ja immer noch näher dran als fast alle anderen Teams, deswegen verstehe ich nicht dieses Bedürfnis. Und also das ist jetzt keine Kritik an der Frage, weil man hat ja diese Talking Points oft. Ich verstehe nicht dieses Bedürfnis, das einzureißen, weil ich halt auch immer denke, man kann sich auch darüber freuen, dass sie innerhalb von 3 Jahren jetzt schon das zweite Mal in den Finals sind. Und beim letzten Mal war ihr bester Spieler 24. Wie oft gewinnen 24-Jährige als beste Spieler ihres Teams eine Meisterschaft? Nur bei diesem Celtics-Team hat man irgendwie immer das Gefühl, ach du, die versuchen es jetzt schon seit 20 Jahren, das wird ja nie was werden. Die sind ja immer noch jung. Das ist ja eigentlich das Komische, dass sie sind halt auf dieser Bühne mehr oder weniger erwachsen geworden, weil sie halt von Anfang an
der so Fluch gut des waren. Frühen Erfolgs.
Zum ja, Endeffekt, es ist wirklich der Fluch des frühen Erfolgs. Also absolut.
Ja, aber wir sehen, klar, ich meine, so in der Wahrnehmung ist es so, sie scheitern immer wieder. Aber ja, es klar. Gibt, wie du sagst, wenn du musst halt. Man muss schon so, oder es hilft schon, hinter den Vorhang zu schauen einfach. Also, dass es halt Gründe gibt, dass sie im ersten Jahr ja schon überperformt haben. Und wenn sie dann halt damals Conference Finals?
Ja.
Tatums, genau.
Also Tatums dann, erstem Jahr sind sie in Spiel 7 der Conference Finals.
Genau. Gegen Cleveland damals, gegen LeBron.
Ja, genau.
Das kann mal passieren. Also da ist
jetzt ohne Kyrie, der verletzt war.
Genau.
Und ohne Gordon Hayward, der verletzt war. Die waren da ja komplett ihrer Timeline voraus.
Ja. Und das waren sie lang?
Auch 22 wahrscheinlich noch. Ja.
Und jetzt sind sie eigentlich so ein bisschen in ihrer Timeline angekommen, im Endeffekt. Und natürlich kannst du natürlich trotzdem Kritik üben. Du kannst natürlich dann trotzdem sagen, sollten beide irgendwie nicht die optimalen Entscheidungen treffen in wichtigen Momenten, kannst du das natürlich hinterfragen. Aber trotzdem ist, wie wir ja auch vor allem du vorhin dargelegt hast, dieses Team ist so vielseitig, das reißt du ja nicht einfach so ein, nur weil du jetzt, von einem dann eventuell besseren Team oder von einem unfassbaren Superstar und seinem sehr, sehr guten Co-Star geschlagen wurdest, sondern dann überlegst du dir vielleicht, was du machen kannst. Aber das haben sie ja letztes Jahr schon getan, indem sie Porzingis geholt haben. Und
Holiday. Die haben ja das Team über die letzten Jahre drastisch verändert.
Ja, stimmt, genau, eben, ja, richtig.
Das jetzt schon wieder zu machen wäre, also wüsste ich nicht warum, weil das ist so, die Top 6 ist die beste der Liga. Das ist ein verdammt guter Kader. Wenn sie dann nicht gewinnen, dann ist es halt, also tough shit, kann passieren, du hast halt keine Garantien in der Liga, aber du bist halt mit diesem Team schon echt nah dran und deswegen,
ja. Außer sie machen natürlich Zach LaVine als denjenigen aus, der sie ins gelobte Land führt, dann kann natürlich
so, was nächste passieren. Frage.
Yoga Bun, hallo, sind die Mavs hier im Vorteil, weil sie sich schon warm spielen konnten? Boston muss bisher noch keine Next-Level-Spiele absolvieren, um zu gewinnen, kann das den Unterschied machen? Liebe Grüße und eine schöne Woche. Wir haben es ja schon so ein paar Mal irgendwie besprochen. Also ich kann sein, Muss aber nicht sein. Wir haben auch gesagt, Boston hat es immer wieder geschafft, sich in enge Situationen zu bringen irgendwie. Oder beziehungsweise, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber hatte ja ein paar enge Situationen, die sie irgendwie überstehen mussten. Ich glaube, ich würde zu Nein tendieren.
Ich glaube auch nicht, dass es jetzt den Unterschied macht, einfach weil sie ja jetzt auch einfach beide eine Woche Pause hatten.
Ja.
Wenn man jetzt irgendwie nach 2 Tagen Pause, wenn es irgendwie weitergehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen größeren Faktor macht, weil dann so diese Wucht, die einen erstmal erschlägt in einer anderen Situation, vielleicht ein bisschen stärker ist. Gleichzeitig sind die Teams, gegen die Dallas gewonnen hat, auch von der Anlage her so anders als die Celtics. Und das Thema hat Boston ja auch mit den Teams, also gerade mit Indiana, gegen die sie jetzt gespielt haben, die immer gerannt sind und immer kurz vorm Kotzen waren und überhaupt und alles Push und eine ganz andere Art von Defense, das ist ja auch was komplett anderes. Ich glaube nicht, dass dieser Rhythmusfaktor ein großes Ding ist, sondern eher Gesundheit ist wahrscheinlich wichtig, so ein bisschen Regeneration und dann wie schnell stelle ich mich darauf ein, gegen ein völlig anderes Team jetzt zu spielen.
Ja, bin ich bei dir. Sebastian, hallo aus Wien. Für wen ist der Titel wichtiger, wenn man auf die Karriere schaut, Luka oder Tatum? Und für welche Franchise ist der Titel wichtiger? Boston wäre ja wieder Rekordchampion und hätte einen Titel mehr als die Lakers. Oder Dallas holt nach 2011 die zweite Meisterschaft. Danke und liebe Grüße, macht weiter so. Ja, kann man so argumentieren, dass, also klar, wir reden über Tatum, der permanent scheitert, aber dass nach allem, was wir bis jetzt über die beiden Teams gesagt haben und nach allem, was wir über Dallas Run gesagt haben und wissen, und nach allem, was wir wissen über die Western Conference, dass vielleicht für Luka die Chance nicht ganz so zwingend so schnell wiederkommt, wie vielleicht für Tatum und der Titel vielleicht deshalb wichtiger wäre. Weißt du, wie ich meine? Nicht, dass die Mavs keine Chance haben die nächsten Jahre oder so, überhaupt nicht, aber dass halt einfach der Weg vielleicht für Luka komplizierter sein könnte die nächsten Jahre.
Das könnte absolut so sein. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt gerade für Tatum wichtiger wäre und auch für dieses Celtics-Team, weil halt sonst dieses Gerede nie aufhören wird.
Ja, es wird auch danach nicht aufhören, also selbst wenn sie gewinnen, weil dann war es ja ein ziemlich leichter Run.
Ja, ja. Und dann ist halt, die haben ja nur einen 5-Seed in den Finals geschlagen. Eben. So, gegen wen?
6-Seed in Conference Finals und so. Also
da hast du schon recht. Aber ich kann den Leuten dann wenigstens einfach entgegenhalten. Ja, aber sie haben ja den Meister gewonnen, weil Leute mir nicht zuhören, wenn ich ihnen sage, ja, aber sie sind jedes Jahr in den Conference Finals, weil das nicht mehr zählt. Das bringt ja alles nichts.
Nee, Championship or Bust, ist doch so.
Genau. Ja. Aber ich glaube, dass halt
Luka außer in Chicago, da ist man competitive. Entschuldigung, ich muss die Busse noch kurz reinbringen.
Okay, ja, nee, ist verständlich. Aber Luka wird sowieso vergöttert, Stand jetzt. Ja. Weil der jetzt gerade eigentlich auch zu früh in den Finals steht, wenn man so will. Und er ist der Underdog in dieser Serie. Deswegen würde ihm jetzt keiner übel nehmen, wenn sie die Serie verlieren.
Tatum schon.
Natürlich kann er noch mehr, also es wird dann noch mehr Leute geben, die sagen, er ist der beste Spieler der Welt, wenn er die Serie gewinnt, aber ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, die Stakes sind eigentlich für Boston ein bisschen höher. Einfach weil man da so dieses Existenzielle hat.
Ja, in der Bewertung jetzt. In der Bewertung von außen. Aber was halt auf jeden Fall, bin ich bei dir, nur weil was jetzt quasi das innere Ding angeht. Wenn du sagst, wie viel Chancen hast du in deiner Karriere, einen Titel zu gewinnen noch?
Ja, dann ist es da würde ich auch sagen, einfach weil Luka im Westen spielt, ist es für ihn nicht ganz so, wird es vielleicht nicht ganz so easy sein, da wieder hinzukommen.
Ja. Franchise-mäßig, also klar, was Bewertungen angeht, haben wir gerade gesagt. Und klar, ich denke mal, für Boston ist es schon so das Ding, wieder dann vor den Lakers zu sein.
Ja, sie haben auch seit 86 nur einen Titel gewonnen. Das ist nicht wahnsinnig viel.
Nee. Haben die Bulls mehr. Ha. um genau zu sein, 5 mehr. Aber gut. David Graf, oder hast du noch was?
Ich bin durch.
Okay.
Ich
auch offensichtlich. Ich auch.
Leg mich auf den Boden.
Ja. Werden Brown und Tatum die Flügelverteidiger der Mavs besser im 1 gegen 1 schlagen können als die Timberwolves? Wenn ja, was wird der Schlüssel dazu sein?
Also ich glaube, dass das eigentlich halt ein bisschen von den Matchups abhängt. Und also bisher war das in den Playoffs halt in der Regel so, dass Brown in der Regel im Vorteil war, weil er halt nicht vom besten Verteidiger des Gegners verteidigt wurde. Das war halt immer Tatum. Und sie haben es dann ganz gut geschafft, den Ball in seine Richtung zu bekommen, sodass er halt attackieren konnte. Irgendwas in der Form kann sich jetzt auch ganz gut ergeben, wobei ich es mir auch vorstellen kann, dass Dallas halt sagt, Jones und Washington sind die Leute, die sich mit Brown und Tatum rumschlagen müssen. Und dann, also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dann sind halt offen sind ja die Guards bei den Guards. Und das heißt, dann ergeben sich halt mehr Freiräume für White und Holiday, die auch ganz gut daran sind, das dann auszunutzen. Also White gerade als derjenige, der halt häufig die Offense so ein bisschen anschmeißt. So, ich glaube, sie sind da einfach, weil sie ein bisschen variabler sind in Sachen Creation und auch Shotmaking, als das jetzt die Timberwolves waren, wo es halt schon, also eigentlich viel von der Creation eines einzelnen Spielers abhing, sind sie da ein bisschen besser für aufgestellt. Und also grundsätzlich glaube ich halt, dass der Schlüssel ist, dass sie den Ball bewegen und sich gar nicht zu sehr in dieses ich schlage jetzt meinen Gegenspieler 1 gegen 1 verfangen lassen, sondern dass sie halt gucken, okay, hier Tatum hat gerade den Verteidiger, dann stellt er jetzt einen Screen für White und dann schauen wir, wird geswitcht oder nicht, dann hat er wahrscheinlich einen der Guards auf sich, dann finden wir ihn in Bewegung, dann kann er irgendwie auf dem Weg zum Korb einen Vorteil kreieren und so. Also ich glaube, eigentlich ist das wichtiger, als dass man jetzt sagt, okay, guck mal hier, da ist eine Wurst, die schieben wir jetzt 1-1 Richtung Korb durch und machen da irgendwie unser Ding, sondern dass man halt mehr guckt, so wie schaffen wir es mit dem Fluss der Offense halt gute Würfe am Korb oder Dreier zu bekommen. Und darin sind sie halt auch eigentlich ganz gut, meistens.
So sollte es, also so läuft es im Optimalfall. Also das.
Ja. Und ich glaube auch, dass das halt ganz gut gehen kann, weil, wie gesagt, es gibt jetzt nicht, Dallas kommt ja nicht mit 4 elitären Verteidigern, sondern mit 2 plus einem guten Ringbeschützer und 2 Guards, die eine extrem hohe offensive Last tragen und deswegen jetzt nicht die defensiven Kletten sein können, die schon mitarbeiten können natürlich. Und das
und Kyrie, finde ich, macht es auch gut mittlerweile. Also
ja, er hatte sehr viele gute defensive Spiele in diesen Playoffs, würde ich auch sagen.
Also, und Luca, ich meine, Luca ist halt das Ding, wenn, nehmen wir mal an, Luca vielleicht auf Holiday oder so, also zum Start der Possession, aber wenn Holiday dann viel rumrennt, findet Luca das auch nicht optimal. Also ja. Und das ist halt vielleicht so ein Ding, wie du sagst, das dann halt so.
Genau, und das heißt aber, dass dann halt White würde dann von Kyrie verteidigt werden. Ja. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber dann, also wenn dann Tatum oder Brown den Screen für White stellt, kannst du halt relativ easy auch Irving in die Aktion involvieren und dann muss der auch die ganze Zeit arbeiten.
Ja.
Und dann, wie gesagt, genau. Und dann heißt es halt auch, wenn du Luca bei Holiday parkst, das heißt ja dann auch, dass dein Center den Center verteidigen muss. Und dadurch wahrscheinlich nicht in der Nähe vom Korb steht. Und das macht es halt so kompliziert mit den, mit den Celtics.
Ja. Jochen Stefan, es ist jetzt nicht direkt eine Finals-spezifische Frage, sie hat aber dennoch Finals Bezug. In meinen Augen wird Jason Tatum in der Medienöffentlichkeit oft zu kritisch gesehen. Wenn Anthony Edwards 8 von 24 wirft, wird er direkt mit Kobe verglichen. Macht JT das Gleiche, wird er überspitzt formuliert als Wurst bezeichnet, die sich schon mal einen Job in China suchen kann. Warum glaubt ihr, ist das so? Und seid ihr der Meinung, dass er in den Finals diese fehlende Wahrnehmung korrigieren kann? Wir haben ja kürzlich schon mal drüber gesprochen, also Ode hat das ja sehr leidenschaftlich vertreten, also eigentlich die im Endeffekt das, was Jochen gesagt hat, dass es bei Tatum einfach sehr, sehr laut ist, alles, was die Kritik ist und was an Kritik kommt und dass es auch überlaut ist im Endeffekt und also ich stimme da auch vollkommen zu, dass man da einfach bei Tatum einfach wahnsinnig kritisch ist und bei anderen vielleicht ein bisschen weniger und dass da sicherlich nicht nur sportliche Argumente sind, nicht weil man Tatum nicht mag, aber bei Edwards zum Beispiel, dass er halt dieser charismatische Kollege ist, dessen Spiel halt auch extrem spektakulär ist. Tatum ist halt ja methodischer vielleicht, wenn man so sehen kann. Und ob er es korrigieren kann in den Finals, wenn er der beste Spieler der Finals ist, und zwar nicht nur Finals MVP wird, weil er beim Gewinnerteam ist, sondern weil er auch zum Beispiel insgesamt besser aussieht als Luca. Und Kyrie? Ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, der Weg für ihn, das zu korrigieren, ist sehr, sehr weit. In der Wahrnehmung. Ja. Nicht auf das bezogen, was er bis jetzt geleistet hat, sondern auf das bezogen, was die Leute von ihm denken oder von ihm denken wollen oder wie auch immer.
Ja, ich habe auch das Gefühl, er muss eigentlich eine perfekte Serie spielen und es darf auch nicht knapp werden, weil sonst wird auch ein anderer Weg gefunden werden, um den Finals-MVP dann wem anders zu geben. Also irgendwie ist es halt schon ein bisschen komisch. Ich glaube, also ich meine.
Nur Luke Cornett, der gar nicht mitgespielt hat, aber.
Vielleicht.
Aber
ich habe da ja neulich auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber deswegen halt nur kurz. Ich glaube halt, Tatum ist nicht mehr neu im Gegensatz zu jemandem wie Edwards. Den kennt man jetzt schon. Man hat ihn halt auf der größten Bühne erwachsen werden gesehen. Und ich glaube, viele Leute, die jetzt nicht die ganze Saison über Basketball gucken, sondern vielleicht dann nur hinten raus in den Playoffs, die haben halt dann ein paar seiner schlechteren Momente natürlich gesehen. Und also gerade in diesen beiden Serien gegen Miami und auch die Serie gegen Golden State. Und das ist dann quasi das Bild, was man von Tatum hat, und das verfestigt sich. Und da hat man halt so die Probleme gesehen, und das ist dann quasi der Spieler. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, der irgendwie so ein bisschen dazu beiträgt. Und ich glaube auch, dass vieles, was er halt macht auf dem Feld, was sehr positiv für sein Team ist, ist halt so ein bisschen subtil und geht unter. Also wenn man da jetzt nicht ein bisschen genauer hinschaut. Also beispielsweise sowas wie die Off-Ball-Defense, wo er halt schon einer der besseren Wings in der Liga ist. Oder auch seine Arbeit als Screener, was nicht viele Superstars machen. Allgemein so seine Vielseitigkeit, die es eigentlich erlaubt, dass jede Art von Spielertyp mit ihm zusammen gut spielen kann, weil er sich halt, also er ist halt super anpassungsfähig und so. Das sind aber schwer Sachen, wo du jetzt First Take mit eröffnen kannst.
Ja.
Weißt du? Und ich glaube, das ist da so ein bisschen Problem. Oder siehst du halt, oh, der guckt mal, hat der den Ball wieder abgegeben oder was auch immer. Deswegen, also da kommen so einige Sachen zusammen. Ich würde es ihm auch wünschen, dass das jetzt, dass das einfach mit einer verdammt starken Final-Serie dann beendet und man das Thema nicht mehr hat. Aber ich bin da auch nicht so sicher, weil, wie gesagt, in den Eastern Conference Finals hat er statistisch eigentlich absolut überragenden Basketball gespielt, war klar der beste Spieler der Serie, ist aber auch trotzdem nicht MVP der Serie gewesen, weil bei ihm auch schon nach Gründen geguckt wird, um es nicht ihm zu geben, glaube ich, mehr als bei anderen Leuten, wo man halt so ein bisschen mit der optimistischeren Denkweise rangeht. Ich glaube, das ist halt auch, ja, immer diese Diskussion, ist der jetzt, gehört er in die oberste Kategorie von Spielern mit rein oder ist er eher ein kleines bisschen mit drunter und sollte er nicht und überhaupt? Und irgendwie ist er in so einer komischen Situation, wo man das Gefühl hat, er kann nicht so richtig gewinnen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal.
Er sticht halt jetzt nicht so laut heraus aus einem sehr, sehr guten Team, wie es jetzt vielleicht Jokic tut oder Luka tut. Also, und das ist halt.
Er ist auch nicht so gut wie Jokic.
Nee, ist er auch nicht. Ich meine, niemand ist so gut wie Jokic. Also.
Wow, aber, Spoiler Alert.
Oh ja, stimmt. aber, und das ist vielleicht auch das Ding. Du willst ja von einem Superstar, im Endeffekt sind wir es ja schon gewohnt, dass die ganz Großen der letzten Jahre halt herausstechen richtig aus ihren Teams. Und bei Tatum, wie du sagst, manche Dinge fallen vielleicht nicht so auf, sind vielleicht nicht so laut. Und dann nochmal halt auch, seine erste Saison war sensationell. In den Conference Finals, die zweite, was ist denn der Auftakt zu, hey, Entwicklungen junger Spieler verlaufen nicht linear. Also weil er dann halt so ein bisschen Probleme hat. Und dann vielleicht auch, weiß nicht, ob dann bei manchen so ein bisschen Frust einsetzt und dann kommen vielleicht Dinge immer wieder. Kommen übrigens bei jedem Spieler kommen Fehler immer wieder, weil
die meisten sind perfekt.
Genau. Also
ich meine, er ist jetzt, also das zweite Jahr war ein Hänger, aber er ist jetzt auch schon viermal ins All-NBA-Team gekommen, unter anderem die letzten drei Jahre.
Genau, immer also eben. Also er ist von der Bewertung her, wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht, ist gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, eher auch so die öffentliche Diskussion. Und da ist halt First Take, also solche Geschichten sind dann natürlich immer, da nimmt man natürlich, oder was heißt natürlich?
Bei ihm wird halt auch so unreflektiert sowas gesagt, ey, der wird nie das in die Top 5 im MVP-Rennen schaffen oder so Zeugs. Und letztes Jahr war er Vierter. Das sind halt immer so, ich weiß auch nicht. Ja. Ist halt vielleicht auch.
Aber lieber also, Fünfter als Vierter, weißt du doch.
Ist nicht ideal für die Take-Kultur,
glaube ich. Ja, nee, ist er nicht. Weiter zu Jonas. Wie schätzt ihr den Faktor Porzingis ein für die Serie, wenn er A, 100% fit ist, B, 50% fit ist oder C, doch nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt teilnehmen kann? Für mich ist er der systemische Key-Factor für die Celtics. Wie seht ihr das?
Ich glaube, einen hotteren Take, als dass er die Serie deutlich machen kann, wenn er gut ist, habe ich nicht. Aber das ist eigentlich meine Meinung. Ich stimme Jonas komplett zu, dass das der Schlüsselfaktor ist. Ich glaube, dass sie, wenn er eingeschränkt ist, dass sie trotzdem eine Chance haben, die Serie zu gewinnen, aber dass es dann ein viel, viel schwierigeres Ding wird, weil er so ein bisschen der Cheatcode einfach ist, den sie haben.
In dem Moment, in dem er kaum spielt oder halt sehr eingeschränkt spielt, da geht's noch, aber wenn er dann kaum noch spielt, dann kann halt Dallas seine Defense schon wesentlich besser aufziehen. Und dann
beziehungsweise es hängt dann halt mehr an 40 Minuten Horford und Horford ist halt fast 40, deswegen hätte ich das ungern.
Ja. 40 for 40 oder was?
Ja. So 25 Minuten Al Horford ist, glaube ich, ziemlich gut und 35 schafft er auch noch, aber noch mehr wird dann irgendwann.
Und, halt ja gut, aber und, wie gesagt, aber du hast da trotzdem von Horford sinken die Mavs, glaube ich, gern ab.
Auch wenn Horford kann das halt auch absolut bestrafen.
Kann das, aber er hat es echt nicht so oft bestraft in den Playoffs. Also.
Naja, aber schon auch oft.
Schon auch?
12-2 Bilanz. Wenn es so einfach wäre.
Ja, nein, es ist ja nicht so. Es geht ja darum, wie Dallas dann weitermacht. Aber ich glaube, Horford wäre jetzt schon von der defensiven Herangehensweise was anderes als Porzingis.
Also für mich ist das Old Man Slander, den du hier betreibst.
Und das als Old Man dieses Podcasts, ne?
Eben.
Ja, ist schon Wahnsinn. Aber so ein bisschen, ich wollte mal meine Peer Group verlassen. Deswegen.
Okay. Ich glaube, Horford, der entscheidet diese Serie und dann bringt er seine Enkelkinder in die Schule.
Okay. Ja. Du bist schon immer eine Old Soul gewesen, Ole. Deswegen kannst du so ein bisschen verbunden mit Albert.
Ey, Al Horford, hast du gesehen, diese Liste, dass so die Spieler mit den meisten Playoff-Spielen ohne Titel? Er ist auf Platz 3 hinter Stockton und Malone. Was eigentlich nur heißt, er muss unbedingt runter von dieser Liste.
Nicht in diesem Kreis. Das
will ich überhaupt nicht sehen. Das hat auch der arme Al einfach nicht verdient.
Das hat er wirklich nicht verdient. Da hast du recht. Also.
Es gibt ja immer so diese Team-Slogans bei Twitter und es sollte einfach Do It for Al, sollte es einfach bei den Celtics sein, weil das kann wirklich nicht so bleiben.
Das stimmt.
Nicht okay.
Baron Harkon, kann Maxi Kleber Einfluss auf die Serie nehmen? Welche Rolle wird er spielen neben einem der großen Jungs oder als alleiniger Big? Wird Kidd von seinem jetzt über zwei Serien seit Maxis Verletzung bewährten System abweichen, immer einen klassischen Center auf dem Feld zu haben? Wir haben es ja am Anfang schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Also er kann schon sehr viel Einfluss nehmen, wenn er fit ist. Ne?
Ja, ich würde sagen, das haben wir eigentlich schon mehr oder weniger alles zugesagt.
Hanno Schildorf. Jason Kidd hat bisher in den Playoffs gezeigt, dass er gute Adjustments finden kann, vor allem defensiv. Traut ihr dies Joe Mazzulla auch zu? War bisher ja kaum nötig. Und wie seht ihr das Coaching-Duell allgemein? War es wirklich kaum nötig? Oder ist es halt, fällt es jetzt weniger auf quasi, weil halt Boston tendenziell doch so, also Serien überspannend so überlegen war, aber es ist in einzelnen Spielen musste er dann doch gewisse Dinge machen.
Ich würde schon auch sagen, dass er einiges auch gemacht hat. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, das ein kleines bisschen wahrscheinlich untergegangen ist, weil die Erwartung sowieso war, dass sie es gewinnen. Und das war jetzt bei den Serien der Mavs, gerade bei den letzten beiden, halt ein bisschen weniger der Fall. Da ging es mehr rauf und runter, würde ich mal sagen. Es gab ja auch schon ein, zwei Spiele, wo man jetzt das Gefühl hatte, da hat Kidd zu lange gewartet oder auch nicht reagiert. Es gab ja dieses eine Spiel gegen die Clippers, wo James Harden, glaube ich, in den letzten paar Minuten 12 Floater getroffen hat, mehr als bisher in seiner Karriere. Und die Mavs keinen Big drauf hatten. Da hat sich dann jeder Mavs-Fan drüber aufgeregt. Und mittlerweile stehen die Mavs in den Finals und Jason Kidd ist so ein bisschen, also es kriechen halt sehr viele Leute zu Kreuze und sagen, hey, Jason Kidd, der weiß halt schon, was er tut. Ich glaube, dass er in den Playoffs bisher eigentlich halt zeigt, dass er schon eine ziemlich klare Idee davon hat, wie Basketball gespielt werden soll. Und wenn er das richtige Personal dafür hat, dann kann er das auch ziemlich geil durchziehen. Und die spannende Frage ist halt, jetzt kann er das für einen ganz anderen Gegner adaptieren und auch da einen Weg finden, halt vielleicht die Defense auch ein bisschen anzupassen oder die Prinzipien ein bisschen anzupassen. Oder bleibt man einfach genau bei dem, was man bisher gemacht hat und schaut, wie es funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Bei Mazzulla, denke ich, der ist halt, der kann eigentlich in dieser Serie erst so richtig zeigen, glaube ich, was er drauf hat. Also so, dass es auch Leute mitbekommen. Weil er, glaube ich, schon zu den, gerade defensiv zu den kreativsten Coaches der Liga gehört. Und du brauchst eine gewisse Kreativität, um gegen ein Team mit Luca was machen zu können, glaube ich. Und deswegen denke ich, dass das eher eine Chance ist, für ihn was zu zeigen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde halt, Mazzulla ist halt so ein bisschen, da habe ich mir gerade gedacht, das Coaching-Pendant zu Tatum. Auch irgendwie sehr früh, so ein bisschen früh dran gewesen. Tatum als quasi Go-To-Guy in den Conference Finals. Mazzulla letztes Jahr als Head Coach eines der besten Teams der Liga. Und dann gab es halt vielleicht auch, war es auch mal ein bisschen holprig. Und Mazzulla wird deshalb mittlerweile, habe ich den Eindruck zumindest, auch sehr kritisch gesehen, so was sein Ding angeht. Natürlich macht er auch Fehler. Ich meine, er ist ein junger Coach. Und er war ja nicht mal so der logischste Kandidat, so was die Hackordnung jetzt im Coaching-Staff von Udoka angeht, glaube ich.
Ja.
Also, deshalb,
er saß in der zweiten Reihe.
Also. Ja, eben, genau. Und deshalb, ja, glaube ich, ist da auch so ein bisschen mehr Kritik dabei. Und deshalb, das spielt so wieder ein bisschen da rein, was du gesagt hast, nämlich, dass er jetzt halt so die erste Möglichkeit hat, sich so richtig zu beweisen. Und diese Kreativität, ich habe auch vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich diesen Athletic-Artikel gelesen habe, bei dem er so ein bisschen erklärt, auch wie er sich von Guardiola inspirieren lässt und dieser freie Fluss und so. Ich glaube schon, dass er da sind, dass diese Kreativität eine große Rolle spielt bei ihm. Ob das jetzt, diese In-Game-Adjustments ist ja auch immer ein sehr, sehr großes Thema und also sicherlich auch zu Recht, weil es sehr wichtig, dass du gewisse Dinge anpasst im Laufe eines Spiels. Aber ich würde Mazzulla da auf gar keinen Fall, also ich sowieso, ich betone ja auch immer ganz gern, dass mir viele Coaching-Dinge auch gar nicht unbedingt auffallen und ich viele Coaching-Dinge auch gar nicht in ihrer Gänze irgendwie einschätzen kann. Aber ich würde Mesuda da auf gar keinen Fall die Qualität absprechen und bin aber sehr gespannt, wie er sich jetzt in den Finals gibt. Also was da jetzt so passiert.
Geht mir auch so.
Der Becher. Glaubt ihr, Kyries Vergangenheit bei Boston wird sein Spiel positiv oder negativ beeinflussen? Einerseits könnte es ihn ja zusätzlich pushen, andererseits hat man ja bei der Serie mit den Nets gesehen, was passieren kann. Ich wollte nur vorlesen, den vorstelle ich kann, aber wir haben es ja im Endeffekt schon beantwortet. Gloindill, was macht das Five-Out-System der Celtics so speziell und warum spielen das nicht mehr Teams? Er kann ja nicht nur diese fünf Spieler geben, die das können. Clippers würden mir einfallen, Orlando könnten das doch auch. Fehlen da Two-Way-Fähigkeiten oder sind es Horford und Porzingis durch Shooting? Danke für die vielen Jahre guten Content und eine ungewollte Sympathie für die Bullen. Gern geschehen. Na? Ja. Ich glaube, die Two-Way-Fähigkeiten sind schon ein Punkt. Und Shooting der andere. Also, ne?
Qualität der Spieler.
Auch das. Fünf All-Star-Caliber-Player, wie du es vorhin genannt hast, hilft natürlich auch.
Hat sonst niemand, vor allem sind es halt auch alle, die wirklich gewillt sind, die Würfe auch zu nehmen, die sich bieten und da ohne zu zögern abzudrücken. Und sie sind alle in der Lage, mit dem Ball in der Hand dann auch irgendwie noch ein, zwei Sachen mehr zu machen. Und das hat in der Form, glaube ich, kein anderes Team. Also auch wenn du jetzt bei den Clippers schaust, Terrence Mann ist jetzt nicht der große Volume-Shooter. Kawhi Leonard hat noch nie wahnsinnig viele Dreier genommen. Der kann das natürlich, aber das ist immer noch was anderes, das in der Theorie zu können oder ob du es dann wirklich machst. Und die spielen ja in der Regel mit Zubats. Zubats wirft gar nicht. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen was anderes. Und deswegen wird dieses Line aber auch durch Porzingis abgerundet. Deswegen haben wir auch schon ein paar Mal betont, wie wichtig der ist. Aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel dir OKC oder so anguckst, die haben ja in der Theorie auch Leute auf allen Positionen, die werfen können. Aber Volumen und so spielt er dann schon auch immer noch eine relativ große Rolle bei. Und dort ist zum Beispiel jemand, wenn da dann das Closeout da ist und der attackiert, das kann er halt einfach gar nicht. Der trifft aus dem Zweierbereich einfach überhaupt keine Würfe und kann auch nicht passen. Und das ist halt, sind halt so Sachen. Boston hat da halt einfach eine Kollektion an Spielern, die das können. Und das ist in der Form momentan schon einzigartig in der Liga.
Ja. Absolut. Stefan Beinert, wie wird Dallas klarkommen, wenn die Celtics 5 ausspielen? Wie schätzt ihr gerade Lively diesbezüglich ein und kann die Rückkehr von Kleber da nicht ein X-Faktor sein? Auch der Vollständigkeit halber haben wir im Prinzip alles schon besprochen. Zweite Frage noch. Grant Williams war letzte Saison noch bei den Celtics und wurde diese Saison von Dallas weggetradet. Meint ihr, das macht was mit ihm oder ist ihm das egal, weil er seinen guten Vertrag bekommen hat? Ich stelle mir nur gerade vor, wie er vorm Fernseher sitzt und sich denkt, da könnte ich jetzt sein. Das ist natürlich eine sehr spekulative Frage. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass, also sicherlich keine, also könnte ich mir auch vorstellen, dass es keine so einfache Situation ist, gerade wenn du bedenkst, wenn man bedenkt, dass der Trade Washington für ihn Dallas so das gegeben hat, was Dallas scheinbar gebraucht hat. Und er vorher ja das sein sollte, was Dallas braucht.
Ja, das kommt doch erschwert dazu.
Das ist so ein bisschen, könnte natürlich schon, ja, ich glaube nicht, es würde mich nicht überraschen, wenn es ihn nicht kalt ließe, um es sehr, sehr defensiv zu formulieren.
Ich glaube zwar schon, dass er ein sehr selbstbewusster und auch ein bisschen, also wahrscheinlich etwas übertrieben selbstbewusster Typ ist, der jetzt nicht denkt, das ist jetzt irgendwie meine Schuld oder so, aber dass das ein komisches Gefühl ist, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich würde auch, also wenn ich jetzt ein ABC-Executive wäre, hätte ich auch versucht, ihn als Sideline-Reporter reinzubekommen.
Soll er seine guten Beziehungen spielen lassen oder was in beide Lockerrooms,
Anscheinend gerade Doncic hat ihn wohl gehasst, wenn man so hört, was es da so gab. Und in Boston hat ihn, glaube ich, vor allem Mesula nicht leiden können. Und ein paar von den anderen Spielern waren auch halt ein bisschen genervt von ihm. Und also keine Ahnung. Das wäre schon interessant, ihn irgendwie da medial mit einzubeziehen. Wer weiß, vielleicht kommt auch die Tage auf
einen Grant Williams Podcast ganz groß raus oder so. Oder macht halt den Draymond Green und pöbelt halt einfach gegen alle, die
nicht leiden kann. Wer schuld war.
Ja.
Und wer, also es, genau. Vielleicht erzählt er, dass Doncic eigentlich auf die Bank muss und sie das Team mehr über Exim laufen lassen müssen.
Ja, genau, so in die Richtung. Philipp, hallo ihr beiden. Game 7, unentschieden und ihr seid die Coaches. Mit mir als Coach wären sie ja gar nicht erst hingekommen. Welches Play würdet ihr jeweils für die beiden Teams aufzeichnen, um mit der letzten Possession den Titel zu gewinnen? Was macht Boston?
Also ich würde sagen, entweder Tatum oder Porzingis stellt einen Block für White, rollt ab, bekommt den Ball in Bewegung, eigentlich eher Tatum. Und daraus passiert dann irgendwas. Auf der Gegenseite würde ich sagen, High Screen für Luca. Ich brauche keinen Play, Luca macht es dann schon.
Luca macht es dann schon.
Also gerade bei Unentschieden, dann ist nämlich immer, dann kannst du
ist
immer
egal, sagen, ne?
Luca, nimm Dreier. Oder ja. Luca, versuch einen Foul zu ziehen.
Ein hinten.
Aber hier war es ja unentschieden.
Ich weiß, ich wollte den Schwierigkeitsgrad erhöhen für dich gerade.
Ja gut, dann vielleicht, ja, wobei kannst du eigentlich trotzdem dabei bleiben, weil dabei verliert er den Ball nicht. Da ist eigentlich meistens egal, was die Defense macht, so bei seinem Stepback-Dreier, den trifft er oder er trifft ihn halt nicht. Ja. Ist nicht das Schlechteste für so ein End-of-Game-Play.
Und irgendwas so, dann mal Screen Luca für Kyrie auspacken? Oder umgekehrt, dass die gegenseitig für sich screenen?
Kannst schon auch machen, ist halt ein bisschen die Frage, wer da gerade wen verteidigt. Also, ob das einen Vorteil kreiert oder nicht.
Meinst du, ja gut, bei Boston ist das kompliziert. Und irgendwo ja. Im Hintergrund sprintet Lively noch Richtung Ring und Derrick Jones Jr. auch.
Ja, die crashen beide gleichzeitig.
Ja, ja.
Springen ineinander.
Ja. Heben auch gleichzeitig
halten ab. Auch gemeinsam den Ball und drücken ihn zusammen durch die Räume.
Ja, genau.
Das ist das Serious Winning Play. Das wäre ja. Auf jeden Fall das passende Play für die
Mavs. Und von einem gibt es dann aber Basket Interference, weil einer halt am Ball ist.
Selbstverständlich, das wäre ja auch genau. Illegal.
Ja. Müsste man sich auch sehr, sehr lang anschauen, dann die Refs auf jeden Fall. Ja.
Das dann Luca würde dann nach einer halben Stunde schreien.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich aber auf Slowenisch.
Selbstverständlich. Er spricht ja kein Englisch auf dem Feld.
Eben.
Noch dazu die Frage, welche neuen taktischen Tricks könnt ihr euch vorstellen, haben die beiden Teams offensiv und defensiv in der Hinterhand und bisher in den Playoffs so nicht offengelegt? Danke für den überragenden Content, ich verpasse keine Folge. Liebe Grüße aus Würzburg. Danke dir. Du bist taktisch etwas versierter als ich. Hast du da irgendwas, was die Celtics noch, Porzingis? Nein, Quatsch, aber im Köcher haben irgendwie irgendwelche Double Pick and Rolls, hat Zach Lowe, glaube ich, letztens erwähnt, aber haben sie schon mal gezeigt in den Playoffs, wo sie es besser in, also da hat, glaube ich, Tatum dann nochmal einen Pick von Horford bekommen, aber wie gesagt, haben sie schon gezeigt.
Ja, also irgendwas, was sie jetzt noch gar nicht gezeigt haben, glaube ich nicht. Es ist halt eher die Frage, fahren sie die Frequenz von manchen Sachen hoch? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel ein paar mehr Post-Ups sieht, also ja. Einerseits wegen Porzingis, aber auch wegen Tatum, weil der dadurch eigentlich auch in den Serien bisher meistens gute Looks bekommen hat. Das wäre so eine Sache, aber eigentlich, wie gesagt, dass jetzt irgendwie komplett was aus dem Hut gezaubert wird, da wüsste ich jetzt zumindest nichts. Da denke ich eher, wenn, dann ist das eine Frage, was bietet uns die Defense an? Wie können wir dagegen vorgehen? Wie finden wir auch trotzdem noch einen Weg zum Korb zu kommen, auch wenn das natürlich das ist, was Dallas gerne verteidigt. Auf der Gegenseite ist es halt auch mehr so allgemeine Sachen bei den Mavs. Spielen sie wieder mehr Small Ball, davon würde ich ausgehen, also weil halt Kleber diese Möglichkeit ja mehr eröffnet. Sie haben in den Serien zuletzt gegnerische Center relativ easy so Pick and Pop laufen lassen. Das ist natürlich gegen Boston eher fragwürdig als Strategie, deswegen würde ich mal denken, das sieht man wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber ja. Auch da, also dass sie jetzt irgendwas noch nie da gewesen ist aus dem Hut zaubern, da bin ich jetzt auch nicht tief genug im Playbook von denen, um zu wissen, was sie jetzt über die Playoffs, was sie da alles schon ausgepackt haben, ob da irgendwas dabei ist, was man noch gar nicht gesehen hat oder so.
Ja, ich bin nur defensiv, wie gesagt, gespannt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Augenmerk mehr auf die Dreierlinie zu ziehen und quasi so dieses System so ein bisschen zu spiegeln, so ein bisschen, ob da was da ist, ob sie das vielleicht auch so mit Blick auf die Celtics schon so ein bisschen im Hinterkopf hatten, aber das ist jetzt von mir Spekulation, ob da was geht. Also das, da bin ich nur, finde ich nur interessant, weil halt aus den genannten Gründen, auch was du gerade nochmal gesagt hast, Pick and Pop mit Bigs, dass sie da bietet halt Boston eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, was dann kommt. JF, moin, danke für euren coolen und vielfältigen Content während der Playoffs bislang. Danke dir. Was ist eure jeweilige Prediction für den What the fuck ist das gerade wirklich passiert Moment der Finals?
Sam Hauser blockt einen Dankversuch von Derek Lively.
Mhm. Ja.
Ich würde nicht darauf wetten. Vielleicht sieht man es. So auf eine Bingo-Karte können wir uns draufschreiben.
Ja, ja.
Ich hatte erst Pritchard überlegt, aber ich weiß nicht, ob der über den Ring kommt.
Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich habe ihn noch nie über Ringniveau gesehen, auf jeden Fall. Peyton Pritchard im Luka Doncic auf den Rücken.
Das wäre ziemlich witzig. Ja. Finde ich gut.
Ja. Sonst. Ja, natürlich auch. Weil natürlich auch schön wäre, wenn die Mavs quasi haben es so in den letzten Minuten von Spiel 7 oder in den letzten Sekunden von Spiel 7 müssen die Uhr noch runterlaufen lassen und Kyrie läuft mitten auf den Kobold und dribbelt so fest er kann einfach die Uhr aus.
Samuel, ja, gut.
Und zieht die Hose dabei runter.
Ich wollte gerade sagen, sonst ist das ja milder als das, was er schon gemacht hat.
Ja. Genau.
Er fängt einfach an zu pinkeln auf
den. Ja, genau. Er macht den Jens Lehmann quasi. Nur geht nicht hinter die Bande, sondern auf den Kobold. Fluche Doncic, sehr schön, sehr, sehr schöner Nick. Wem rechnet ihr bessere Chancen zu, falls wir in ein Game 7 gehen und warum?
Ich würde sagen, dass falls wir in ein Game 7 gehen, wahrscheinlich Dallas, hätte ich dann einen Vorteil, weil ich glaube, dass das bedeutet, dass die Serie etwas mehr nach ihrem Gusto verlaufen ist und dass sie etwas mehr geschafft haben, Boston ihren Style aufzuzwingen. So, ich glaube, der Heimvorteil ist nicht mehr so wichtig, wie er mal war. Also auch gerade bei diesem Celtics-Team, was über die letzten Jahre in den Playoffs einfach auswärts besser war als zu Hause.
Unterschreibst du da eigentlich, oder wie findest du Simmons' Theorie, dass die Hallen sich einfach auch atmosphärisch sehr ähneln mittlerweile?
Ich glaube eigentlich mehr, dass es mit so Shooting-Varianz und solchen Themen zu tun hat. Aber ich meine, ich bin auch nicht oft genug in irgendwelchen NBA-Hallen, um das dann wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, ich war jetzt in 4 oder 5 verschiedenen, fünf verschiedenen. Das kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt der ganz große Kenner von In-Arena-Stimmung bin. Ich glaube schon, dass es, aber also auch von denen, die ich gesehen habe, da gab es schon Unterschiede, was die Stimmung angeht. Zum Beispiel in Philly war es ultra laut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt komplett, also dass das dann komplett atmosphärisch vorbeigeht an einem Spieler oder dass das drastisch anders ist, als es noch vor 20 Jahren gewesen wäre. Ja. Oder auch Indiana jetzt. Das war eine krasse Atmosphäre da. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie genau das Gleiche wäre wie woanders. Optisch vielleicht, das kann schon sein. Aber so was die Atmosphäre ist, kam zumindest nicht so rüber. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt daran liegt. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zufällig. Vielleicht liegt es am Shooting. Kein Plan.
Ich war jetzt noch nicht in San Francisco war ich noch nicht, aber Oracle war halt schon was Besonderes. So, da war ich einmal drin und da waren sie scheiße und zwar trotzdem mega laut. Das war wirklich. Und das ist halt, vielleicht hast du weniger davon. Also ich weiß nicht, wie du sagst, ich meine, Philly oder halt der Garden natürlich sowieso. Also der in New York. Und ja, kommt wahrscheinlich drauf an. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich würde auch Richtung Dallas gehen. Also aus den Gründen, die du genannt hast, und weil ich halt Luca in einem Spiel 7 und auch Kyrie in einem Spiel 7 sehr viel vertraue. Und nichts gegen Jason Tatum. Vielleicht ist das aber genau das Ding, wie sich Jason Tatum komplett rehabilitieren kann. Spiel 7. Und er spielt
alle. Er hält immerhin den Playoff-Rekord für ein Spiel 7, was Punkte angeht.
Ja, eben. Aber das war Glück.
Absolut. Aber er hat in den Playoffs einfach auch noch nie was gerissen.
Eben. Das wissen wir doch. Maurice, ist für euch Doncic der beste Spieler der Welt bereits? Muss er dafür die Finals gewinnen oder ist er nach einem Finals-Win nicht auf der 1? Ich habe es ja kurz durchklingen lassen. Ich glaube nicht, dass er Jokic an, also für mich zieht er nicht an Jokic vorbei, selbst wenn sie gewinnen.
Und ich würde sagen, ein Update der Top-Playoff-Spieler kommt in den Tagen sowieso, in den kommenden Tagen bei Patreon. Von daher vertiefen wir das Ganze einfach dann.
Genau. Noch mehr Spoiler sozusagen. Total, wie seht ihr die Bankspieler im Vergleich? Warum spielt Exum eine so geringe Rolle bisher?
Also ich würde erstmal so allgemein für die Frage sagen, wenn Porzingis dabei ist und Horford von der Bank kommt, dann könnte es einigermaßen ausgeglichen sein, was die Bank angeht. Ansonsten denke ich aber, dass der Faktor Lively da schon Dallas favorisiert eigentlich, weil also Lively schon bisher wahrscheinlich der Bankspieler in den Playoffs mit dem größten Impact ist und das da dann irgendwie zu matchen ist nicht so einfach. Hardy hat mir auch echt ganz gut gefallen, partiell, was mich auch überrascht hat, weil der auch ja phasenweise einfach nicht wirklich Teil der Rotation war. Jetzt ist ja dann auch Kleber wieder da. Josh Green hatte in den Conference Finals seine Momente. Also Dallas hat da schon ein paar Leute. Bei Boston ist es halt, also Hauser habe ich ja vorhin schon als möglichen X-Faktor angesprochen. Pritchard ist für mich auch einer, der in guten Spielen einen Unterschied machen kann, aber der natürlich klein ist und deswegen für den es eine schwierige Serie sein könnte. Cornett war sowieso angeschlagen, ist, glaube ich, als tiefer Drop-Defender kein Big für diese Serie eigentlich. Also weiß ich zumindest nicht. Vielleicht sieht man es mal, aber hätte ich ein bisschen größere Fragezeichen. Und über Tillman und Brissett haben wir als mögliche X-Faktoren schon gesprochen, aber ich glaube, so dieser Faktor Lively ist jetzt, wenn du nur die Bankspieler miteinander vergleichst, schon das größte Plus auf Seiten der Mavs. Der Vorteil der Celtics ist halt, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass es halt, es können immer mindestens zwei oder drei der Top 6 gleichzeitig drauf sein. Du bist jetzt nicht so abhängig davon, dass die Bank überlebt. Bei den Mavs sind es halt zwei Creator und alles andere, also muss man halt so ein bisschen matchen. Die werden natürlich auch beide ihre 40 Minuten oder mehr spielen, aber du hast halt dann auch immer ein paar Minuten, wo halt nur einer von beiden drauf ist. Und ich glaube, da ist Boston eigentlich ein bisschen besser dafür aufgestellt. Weshalb, also eigentlich sind die Mavs dann unterm Strich tiefer, aber an richtig guten Spielern ist Boston trotzdem tiefer.
Ja, bin ich dabei. Und Exum, woran machst du es fest, dass der Wurf nicht so da war, dass...
Ich glaube, also es war halt vielleicht ein bisschen, also die Art, wie er verteidigt wurde, weil die natürlich schon maximal respektlos war. Also die war so, wie Dallas halt auch mit vielen anderen Spielern auf der Gegenseite umgegangen ist, dass es ihm so ein bisschen passiert. Und er hat halt auch nicht, wenn er den Ball bekommen hat, dann selbstbewusst irgendwie eine Entscheidung getroffen oder sofort gewusst, was er machen soll, teilweise
hat
auch
nicht Einfluss, Richtung. Ne? Also hat man schon gemerkt.
Mhm. Ja, voll. Und er hat halt nicht Richtung Korb geguckt und so. Und das ist halt dann immer was für eine Offense schon giftig ist. Und ich glaube, wenn man dann sieht, wie es bei Hardy halt einfach gelaufen ist, der in der Regular Season jetzt nicht so ein wesentlicher Faktor war, aber der irgendwie mit ein bisschen mehr Tempo, glaube ich, spielt und ein bisschen, der trifft jetzt nicht ausschließlich gute Entscheidungen, aber der trifft halt Entscheidungen. Ja. Und gibt halt so ein kleines bisschen mehr Überraschungsmoment, glaube ich, als Exum. Und das brauchen sie halt, glaube ich, so von dem dritten Guard, gerade in den Minuten, wo halt Luca oder Kyrie mal drauf ist, dass halt noch jemand so ein bisschen Ballhandling, bisschen Playmaking mit reinbringt. Und da hat er, glaube ich, Exum so ein bisschen den Rang abgelaufen für den Moment. Also er und Green auch, ne? Den kann man da ja auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Aber es ist halt auch einfach so, dass in den Playoffs meistens die Rotation ja ein bisschen schrumpft. Und ich hätte vorher auch eher gedacht, dass Exum jemand ist, der drin bleibt. Aber bisher sah es nicht so aus, kann aber natürlich jetzt auch in der nächsten Serie wieder ein bisschen anders aussehen.
Ja, man kann ihn gut hervorzaubern, theoretisch, und dann hoffen, dass er seine Vorzüge wieder mehr zur Geltung bringen kann und auch so mit einer Woche so ein bisschen die Conference Finals sacken lassen und dann die Vorbereitung und so ein bisschen die Rolle klar darlegen, einstudieren und so. So, damit zur letzten Frage. Yannick, wer glaubt ihr wird Finals MVP pro Team, falls Mavs Celtics gewinnen? Also ich glaube, damit die Mavs gewinnen, muss Luka schon richtig, richtig gut sein und wäre damit mein Finals-MVP.
Da gäbe es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Außer Kyrie in Spiel 7 in Boston kriegt er die Bill Russell Trophy.
Und damit stellt er dann auch irgendwas Unflätiges an oder ist die dann cool?
Weiß nicht. Vielleicht macht das wie hier der argentinische Torwart mit seiner Trophäe Richtung Kobold. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat.
Er hat sie halt so. Hat so eine hier.
Ach so, okay. Ding. Vulgär auch noch. Toll.
Natürlich vulgär.
Ganz toll.
Ja. Nein, ich glaube auch Luca. Und Celtics. Ich sage Tatum. Ich sage, es wird die Serie des Jason Tatum. Wir haben so viel über Jason Tatum geredet.
Es sollte Tatum sein, wenn Boston gewinnt. Heißt nicht, dass es passieren muss, aber es sollte so sein.
Wenn es Peyton Pritchard ist, wissen wir, dass es eine Verschwörung gibt.
Ja, aber dann, ich glaube, wir haben alle Fragen. Das heißt, dann müssen wir jetzt nur noch fragen, was tippst du, Marbeiter?
Ich habe schon gesagt, ich tendiere Richtung Boston. Ich sage Boston in 6.
Das ist ja lame, das wollte ich aber auch nehmen.
Tja,
dann sage ich... glaube ich auch tatsächlich, dass sie es auswärts beenden.
Ja, weil dann Spiel 7... Das Ding ist, wir haben ja auch gesagt... Ich glaube, dass Boston die Serie gewinnt. Und wir haben ja gesagt, in Spiel 7 wäre Dallas im Vorteil. Das heißt, es ist schwer dann zu sagen, dann würden wir unsere eigene Argumentation mit Füßen treten im Endeffekt. Und das können wir nicht bringen. Soll ich dann sagen, Boston in 5?
Wir würden auf das Logo auf den Boden pinkeln.
Ja, eben. Also. Eben. Soll ich sagen, Boston in 5? Damit wir irgendwie...
Wenn du das möchtest.
Aber ich glaube schon, dass Dallas 2 Spiele gewinnt mindestens. Soll ich sagen, Dallas in 7?
Wenn du willst, dann hätten wir wenigstens eine richtige und richtige Abweichung. So eine Fake-Abweichung.
Spiel weniger.
Theoretisch hast du ja zuerst gesagt.
Ja, gut, weil du mich gefragt hast. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt... Ja, wir sagen einfach, beide Boston in 6, dann ist es halt so. Ich meine, das ist ja das, was wir denken.
Okay, dann einigen
es geht ja darum, was wir denken.
Nicht es geht
darum.
Halt einfach so aus. Ja. Jetzt ist es entschieden.
Es ist einfach NBA. So. Ja. Schöne Saison war's. Wir sehen uns dann Richtung Draft, ne?
Ich rufe einen Silver an.
Ja, genau.
Gut, dann beenden wir die Geschichte an dieser Stelle, bedanken uns einerseits für eure Aufmerksamkeit, vor allem für eure Fragen, fürs Zuhören, für die Playoffs und schauen jetzt Richtung Finals. Wie gesagt, vorher gibt's noch bei Patreon, patreon.com/Korbiger Podcast, Korbiger mit. Oh, ey. Nicht, dass jemand vergisst, genau. Gibt's noch unsere Playoff Awards plus die Top 15 Spieler Playoff Performer, so insgesamt ligaweit. Wird morgen aufgenommen, geht dann auch irgendwann online. Brutal, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und dann geht's richtig los, Donnerstag auf Freitag. Es wird wunderbar. Und solltet ihr jetzt denken, boah, Moment. Ich muss euch auch am Freitag wieder zuhören, weil da werdet ihr ja bestimmt was dazu sagen. Und ich weiß noch gar nicht, ich habe euch noch nicht abonniert. Ha, kein Problem, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, auf X, auf Instagram könnt ihr uns folgen. Auf Patreon reinschauen. Und das war's dann auch. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Ruhe vor den Finals. Und dann bis morgen hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.